Also ich habe, wie gesagt, den Pkw-Führerschein gehabt, bin dann auch tatsächlich erstmal nur Puffy gefahren, natürlich mit einem 75er DR-Satz drauf und einem etwas flotteren Auspuff, weil dann sind wir 1984 auf die Scooter Boys gestoßen, also auf den Vespa Club von Gelsenkirchen, Scooter Boys. Wir haben alle sehr an der Musik gehangen. Unsere Musik war Ska und dem am nächsten kam dann eben die ganze Two-Tone-Bewegung mit den Body Snatchers, Selector, Specials, Madness. Ich bin tatsächlich bis 1989 hatte ich Auto und Vespa und ab 89 habe ich dann mein Auto abgegeben und bin dann nur noch Vespa gefahren. Düsseldorf hatte die Possessed Scooterist. Dann gab es den Beduinen, sensationell. Dann gab es im Süden eine Zeitung, die hieß Scooter World, Grüße an Ralf Sfehler aus Altötting. Dann, also es gab eigentlich in jeder Ecke so ein Fanzine, was so ein bisschen regionaler angehaucht war, aber das erste deutschlandweite Fanzine war eben die Possessed Scooterist von Alex Brasse. Aber Roller Jungs ist tatsächlich die Übersetzung von Scooter Boys. Wir sind Scooter Boys. Ich bin 59. Ich bin also so alt, wie ich und in der Szene noch ein bisschen verbunden, so alt, wie ich die Leute von früher nicht vor mir haben wollte. Weil Technik war auch nie so mein Thema. Mich hat mehr Szene interessiert. Ich habe zwar jede Menge Custom Feature auch geschrieben für alle Zeitungen, aber nee, das Einzige, was ich dir sagen kann, die Scorpion ist von Alex Schra. Und Alex Schra ist für mich einer, ich glaube, wenn der 100 Jahre vorher gelebt hätte, hätte der die Zündkerze erfunden und den Vergaser erfunden und den Kolbenhub. Also technisch auf allerhöchstem Niveau. Wir sind morgens um 6 Uhr dahin gefahren und das Erste, was wir gesehen haben, war ein gelber Ford Transit mit einem Kennzeichen aus Ried im Innkreis. Und die Scheiben waren von innen beschlagen. Da haben wir gedacht, mein Gott, nee, was sind das für Spinner, Österreicher, die morgens, am Samstagmorgen um 6 Uhr im Revier, also in Gelsenkirchen, stehen und sich unsere Custom Show angucken wollen. Das ist ja unglaublich. Ich meine, du ahnst es schon, wer es war? Oh, sorry. Christoph Meyer, sagt dir vielleicht was? Oder Stoffis Garage?
Ja, hallo und herzlich willkommen zur Episode 37 der Blechgedanken. Wir nähern uns sukzessive den 40. Noch dreimal, dann ist es endlich soweit. Diese Folge, die Episode 37, habe ich diesmal mit Christoph Paul Batten, der Button, durchgeführt. Ein bisschen hervorgerufen durch das Gespräch, was ich vorher mit Markus hatte und das Thema Rollerjungs als Buch nochmal aufgetreten ist. Und ich dachte, ich habe es ja sowieso auf dem Zettel gehabt. Lasst doch nochmal ganz kurz mit Paul sprechen und dann gucken wir mal, ob wir Bock haben. Und Paul hatte auf jeden Fall Bock und wir haben über ganz viele Sachen gesprochen. Über wie er zum Rollerfahren gekommen ist, mit 17 die Jugendkultur in England kennengelernt hat, wie er dann zurück in Gelsenkirchen mit den Scooter Boys vor Ort dann unterwegs gewesen ist, wie sich die Musikszene auf ihn eingeprägt hat mit Ska und wie die ersten Runs waren, wie die Konzerte waren. Er wohnt nicht weit weg von der Bochumer Zeche. Das heißt, in den 80ern, 90ern konnte man da das ein oder andere an tollen Bands auf jeden Fall sehen. Das hat er auch gemacht. Wir haben aber auch darüber gesprochen, warum er nach vielen Jahren des normalen Rollerfahrens irgendwann nur noch Gespann gefahren hat. Das hat was mit einer sehr unschönen Verletzung zu tun gehabt, die er beim Rollerfahren sich zugezogen hat. Und deswegen fährt er auch nur noch Gespann. Wir sind vor allen Dingen auf das Buch zu sprechen gekommen, vor allen Dingen, wie das Buch entstanden ist, weil man muss dazu wissen, Paul hat früher schon angefangen, nachdem er auf den Runs gewesen ist, die erste Fanzine mit oder eine der ersten Fanzines mit aufzubauen. Und daraus entstanden ist nicht direkt, aber indirekt auch die Motoretta, für die er viele Jahre lang geschrieben hat. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, wie das damals so vor sich gegangen ist, wenn man das Ganze gemacht hat mit reinkopieren, auf Schreibmaschine schreiben, kopieren, tackern und dann über die relativ einfachen Wege des Verteilens. Internet gab es ja alles damals noch nicht. Wir haben auch so ein bisschen geguckt, wie sich die Szene verändert hat, was die Printszene anbelangt. Ja, und dann haben wir auch so ein bisschen natürlich über die Jugendkulturen gesprochen und über den Fahrradmod. Dazu komme ich im Outro nochmal ganz gerne dazu. Und an dieser Stelle nochmal den Aufruf in der Motoretta und vor allen Dingen auch den Rollerjungs, vor allen Dingen im zweiten Teil, ist eine ganz tolle Übersicht über Rückenpatches zu sehen. Ich würde ganz gerne mal wissen, wer die gemacht hat. Vielleicht kann sich derjenige daran noch erinnern und meldet sich einfach mal bei mir. Also, ich muss dazu sagen, es war ein richtig tolles Gespräch. Ich habe das Rollerjungs-Buch damals von Paul letztes Jahr geschickt bekommen. Ich habe es in England gelesen und ich habe einen deutlich besseren Einblick natürlich in die Szene bekommen, auch wenn es ein Einblick auf die Szene ist. Ich glaube, es gibt ja verschiedene Blicke. Mir hat das auf jeden Fall geholfen, zumal ich ja, wie ich immer sage, in der Zeit noch nicht Roller gefahren bin. Klar war ich Teil einer diversen Jugendkultur, aber ich bin nicht auf Ranz gewesen, deswegen fand ich das Buch für mich auf jeden Fall sehr spannend. Es wird keine Fortsetzung folgen mit Roller-Opas und Roller-Silberlocke, aber ich kann nur sagen, ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Paul und mir. Vor allen Dingen hat er es geschafft, dass ich am Ende des Interviews doch ein bisschen rot geworden bin. Ihr werdet das im Podcast natürlich nicht sehen, aber vielleicht werdet ihr es hören. Wir sehen uns auf der Straße, die Saison rückt langsam näher. Ich bleibe euch wie immer wohlgesinnt, euer Guntram. Ja, herzlich willkommen. Episode 37 der Blechgedanken. Ich habe immer das Gefühl, kaum habe ich die eine Folge online gestellt, ist das nächste Gespräch schon wieder da. Und mir gegenüber am Bildschirm sitzt heute Christoph. Christoph und ich kennen uns nur über Telefonate, live und persönlich nicht. Das werden wir bestimmt nachholen. Und ich bin relativ spontan mit Christoph jetzt zusammengesetzt. Ich habe das die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, aber nachdem wir beim letzten Interview mit Markus ja auf das Thema Rollerjungs gekommen ist, habe ich das als perfekte Überleitung gesehen und habe gesagt, jetzt muss ich das einfach vorziehen und wir sprechen einfach mal zusammen. Christoph stellt sich jetzt mal vor. Christoph, herzlich willkommen heute Abend hier bei den Blechgedanken.
Ja.
Erzähl doch mal, wie du und wann du zu diesem Thema gekommen bist und warum dich das all die Jahre so durch dein Leben getragen hat.
Ja, erstmal schönen Dank für die Einladung. Ich bin Christoph Batton. Meine Freunde nennen mich Paul mit Spitznamen. Wie bin ich zur Vespa gekommen? Das hängt damit zusammen, dass ich ziemlich schlecht Englisch gesprochen habe und meine Eltern mich nach Bournemouth geschickt haben zu einem Schüleraustausch. Und das war Anfang der 80er Jahre. Ja, und dann kommt man dann nach Bournemouth und sieht dann an einer Ecke ziemlich merkwürdige Leute unterwegs auf einer Vespa. Also das waren dann in dem Fall eben diese New Mods, würde man heute sagen. Das waren Leute, die ziemlich cool am Straßenrand gestanden haben, ja, und sich dann quasi selber gefeiert haben. Und weil ich auch sehr viel mich für die richtige Musik interessiert habe, sprich für den klassischen Ska, der lief dann zufällig da in deren Umfeld, war ich dann natürlich begeistert und habe gestaunt. Und zurück in Deutschland.
Wie alt warst du da, als du
da
von deinen Eltern
dann? Sweet 17, ja.
Sweet 17. Bist du auf die Schule da gegangen?
Ich bin da auf eine Schule gegangen, das war aber Gott sei Dank nur für 6 Wochen.
Okay.
Ich bin dann auch wieder, weil das englische Essen, das ist eine Zumutung.
Das ist ja heutzutage besser, finde ich. Also es war vielleicht in den 80ern, ich war 85 in London.
Okay.
Hatte das Glück aber, dass die Frau Finnin war.
Ja, siehst du? Okay, du hattest einen Vorteil.
Aber bevor du weitererzählst, halte ich nochmal ganz kurz ein.
Ja.
Bist du direkt in Bournemouth zur Schule gegangen oder im Umland?
Nee, in Bournemouth. Direkt in Bournemouth.
Okay. Weil meine Tochter war ja vor anderthalb Jahren auch da, aber die war dann nicht in Bournemouth zur Schule, sondern oben drüber. Auf Name kommt mir hier drauf. Aber da teilte sie war nämlich auch 17, als sie da war.
So.
Aber 3,5 Monate.
Naja, also bei mir war eben der Schwerpunkt tatsächlich erstmal die Musik, der Ska eben. Und das hat mich fasziniert eben. Die Leute, die waren alle sehr cool drauf. Also ich nehme jetzt mal das berühmte 80er-Jahre-Wort, cool. Und diese Coolness, die hat mich eben fasziniert. Und wie ich dann zurück in Deutschland war, habe ich mich dann eben auch ein bisschen für diese ganze Geschichte interessiert. Also für das Modism, sagt man heute, für dieses coole Sitzen auf der Vespa, ein Fischtailparker, der Roller voller Spiegel. Und das fand ich dann schon sehr, sehr ansprechend. Und ich habe zu der Zeit auch ein Mädchen kennengelernt, was auch sehr eng mit dem Ska zusammen war. Und ja, dann haben wir eben die ersten Unternehmungen im Ruhrgebiet und ja, durchgezogen. Und dabei haben wir dann auch Rollerfahrer kennengelernt. Und zwar
Ja.
Rollerfahrer, die gar nicht so sehr auf dieses Modtum aus waren, sondern einfach nur darauf, mit der Vespa mal so zur Eisdiele zu fahren oder mal so im Umland spazieren zu fahren.
Ja.
Das war cool.
Hast du denn Kontakt mit den Leuten aus England oder hast du sie nur gesehen und dann hat dich das fasziniert? Oder durftest du auch mal auf einer Vespa in England schon mitfahren?
Nee, also okay, ich will jetzt nicht sagen, dass ich schüchtern bin, aber ich sag's mal andersrum. Wenn mich einer anspricht, darf ich mich mal auf deine Vespa setzen, habe ich auch kein Problem damit, aber das war mir dann doch ein bisschen zu heikel.
Okay, also du hast es aber mitgenommen, das hat dich geprägt.
Ja,
Und
ja,
du
ja.
warst 17, als du zurückgekommen bist. Hast du denn sofort gesagt, ich
Ja,
brauche jetzt eine
natürlich
Vespa,
nicht.
ich brauche den
Nein.
Führerschein?
Nein, 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 nein. Ich habe als erstes den Autoführerschein gemacht, den Klasse-3-Führerschein, und habe mir dann auch ein Auto geleistet, bin dann mit dem Auto auch viel rumgefahren. Für mich war zu dem Zeitpunkt das Thema, einen eigenen Roller anzuschaffen, nicht so spannend. Aber parallel, mein 2 Jahre jüngerer Bruder hat sich zu dem Zeitpunkt eine V50N aufgebaut, also wirklich komplett selber aufgebaut. Der ist handwerklich ein bisschen besser drauf als ich. Ja, und ich habe dann eben gesehen, welche Wirkung er mit seinem Roller auf die Leute eben hatte. Und dann war es nur noch ein ganz kleiner Schritt, sich selber eine Vespa anzuschaffen.
Hast du dann aufgrund des Autoführerscheins dann auch eine 50er erstmal genommen und hast du gesagt, ich ziehe jetzt nach und mache direkt einen anderen Führerschein, damit
Okay,
ich.
wir ziehen jetzt die Geschichte vor. Ich habe bis 1992 keinen Klasse-1-Führerschein gemacht. Das heißt, ich bin ja, jetzt muss ich rechnen, von 83 bis 92 bin ich illegal auf den Motorrollern unterwegs gewesen.
Ja.
Ich bin leider erst von meiner damaligen Frau genötigt worden, einen Führerschein zu machen.
Okay, glücklicherweise alles verjährt, von daher alles kein Thema.
Ja.
Was bist du denn dann illegal gefahren? 80er? 100, mit irgendwie getuned oder?
Ja. Ich bin
Okay.
eine 80er gefahren mit nur 135er DR. Ich bin eine 50 SR gefahren. Ich weiß nicht, sagt dir das was? SR, der
Ja.
Racer. Bin ein Kleinkraftrad bin ich gefahren. Dann auch eine 200er PX. Und dann sind wir unterwegs gewesen, damals zur Eurolambretta nach Northloo. Das war die dritte Eurolambretta. Und sind dann direkt von der Fähre von einem Polizisten angehalten worden. Ich sollte meinen Führerschein zeigen. Hab den dann gezeigt und der Tommy kannte Gott sei Dank nicht die deutsche Führerscheinregelung, hat mich durchgewunken. Meine Frau sagte zu mir, ja, es wäre vielleicht eine gute Idee, mal den richtigen Führerschein zu machen. Das habe ich dann, als wir wieder zurück waren, auch gemacht.
Aber das ist schön zu sehen. Ich meine, heutzutage wird man mit einem alten Roller ja auch sehr selten angehalten, es sei denn, man fährt zu schnell, ersichtlich zu schnell, entweder weil man ein kleines Kennzeichen hat. Und man fährt von einem Polizeiauto mit 65, 70, dann hat man ein kleines Problem. Aber ansonsten, ich glaube, ich musste, ich habe den Führerschein jetzt seit 11 Jahren, nee, seit 13 Jahren und ich habe ihn noch nie vorzeigen müssen. Also ich bin auch noch nie kontrolliert worden. Es zeigt ja, dass
Mein Gott.
man heutzutage wahrscheinlich mit den Alten sowieso relativ wenig angehalten wird, wenn man sich
Ja,
normal verhält. Und
das ist.
damals war es, glaube ich, komplett entspannter sowieso, oder? Also wenn du da nicht mit einem getunten Mofa durch die Gegend gefahren bist und hast du eigentlich auch nichts zu befürchten gehabt? Oder hast du das bei anderen? Oder waren das noch, kennst du noch andere, die so ähnlich hantiert haben wie du?
Ja.
Okay.
Und den Rest nur mit meinem Anwalt.
Okay, alles klar. Also 92 dann den Führerschein gemacht und vorher.
Also ich habe, wie gesagt, den Pkw-Führerschein gehabt, bin dann auch tatsächlich erstmal nur Puffy gefahren, natürlich mit einem 75er DR-Satz drauf und einem etwas flotteren Auspuff, weil dann sind wir 1984 auf die Scooter Boys gestoßen, also auf den Vespa-Club von Gelsenkirchen, Scooter Boys. Und
Ja.
da hat sich dann für mich eine Welt geöffnet, sage ich ganz, ganz ehrlich. Also das sage ich mit extra viel Pathos, weil es eben so war, dass du ja tatsächlich aus England rauskamst und sagtest, ich will auch irgendwie cool sein. Und wenn man dann mit den Scooter Boys zu tun hatte, dann ist man da schon ziemlich nah dran gewesen. Also wir haben uns wirklich bemüht, erstmal ein cooles Erscheinungsbild auf die Straße zu kriegen und dann eben auch, ja, du hast so eine Art Sendungsbewusstsein, dass du dann eben sagst, du willst auch mal andere Leute kennenlernen, die cool sind. Ne?
Gut, du hast ja in deinem, ich komme, der ein oder andere wird an deinem Namen ja schon erkannt werden, dass es um den Autor von den Rollerjungs geht, und du hast in deinem Buch ja auch die Facetten der damaligen Zeit aus der Jugendkultur aufgelistet, eben Mods und Scooter Boys und auch Popper, die Sachen, die da waren. Und ich kenne das ja aus der Zeit ja auch. Du bist 2-3 Jahre älter als ich. Ja. Aber ich kenne halt in den 80ern auch die unterschiedlichen Bewegungen, als es mit der Punk so rüberschwappte und dann auch in Richtung Wave und Gothic ging und auch Rockabilly, Psychobilly und die ganzen Sachen. Die waren ja deutlich abgegrenzter. Es gab zwar auch Mischvarianten, also die etwas anders waren, haben sich eher zusammengetan als das mit komplett konträren Sachen ging, wie Popper und Punker. Das war eher unwahrscheinlich, aber Psychobilly und Gothic war schon ein bisschen näher. Und auch noch ein bisschen ja zum Punk. Das ist ja heute gar nicht mehr so. Mit wem habt ihr denn so abgegangen? Weil du hast ja gesagt, du bist von den Mods eher inspiriert worden in England. Scooter Boys ist ja durchaus ein anderes Erscheinungsbild. Hat also sich das bei euch damals gemischt auch?
Ja, natürlich. Also grundsätzlich, wie gesagt, wir haben alle sehr an der Musik gehangen. Unsere Musik war Ska, und dem am nächsten kam dann eben die ganze Two-Tone-Bewegung mit den Body Snatchers, Selector, Specials, Madness. Wir haben uns dann in verschiedenen Discos verabredet, also Discos für die jüngeren Leute, das sind Clubs. Da haben wir dann zusammengesessen, weil es gab nur bestimmte Läden, die unsere Musik gespielt haben. Und im Ruhrgebiet gibt es zwar eine Unmenge von Diskotheken oder Clubs heute, die spielen aber nicht alle unsere Musik. Und dann haben wir uns dann tatsächlich eben, also unser Tempel war die Zeche in Bochum.
Okay, der Klassiker.
Der Klassiker, wo wir uns dann am Samstag verabredet haben, und dann waren da eben, wir nannten uns, oder ich gehörte leider nicht zu diesem elitären Kreis, aber ich war im Umfeld der Rhein-Ruhr-Gangsters. Das war eine Truppe von Root Boys, die ziemlich zahlenmäßig sehr, sehr kräftig war und auch sonst nicht kostfähig also da waren. Root, ja. Die waren Root, ja, natürlich.
Genau.
Und dann war auch der ein oder andere aus unserem Vespa-Club bei den Rhein-Ruhr-Gangsters, und so hat sich das Ganze dann eben vermengt, ja. Du sagst, Psychobillies hatten wir natürlich auch, Punks hatten wir natürlich auch, Popper hatten wir auch, überhaupt kein Problem, da gab es überhaupt keine Berührungsängste untereinander. Was uns da geeint hat, war eben der Spaß an der Vespa und dann eben auch dieses Sendungsbewusstsein in andere Städte oder später auch in andere Länder zu fahren.
Ja, gab es denn auf den Runs damals Popper, die mit College-Schüchen und weißen Socken aufgelaufen sind und Seitenscheitel?
Also Runs gab es ja erst 86, und wir sind ja jetzt noch zwei,
wir sind
drei
bei
Jahre
84.
Vorher. Wir sind bei 84, ja. Also wie gesagt, es gab da keine albernen Berührungsängste, weil du warst einfach froh, dass du dazugehört hast, zu der Clique dazugehört hast. Und wenn jetzt ein Skinhead mit einem Popper-Girl unterwegs war, ja, dann hat keiner mit dem Finger auf den gezeigt, so irgendwelche albernen Abgrenzungen gemacht.
Okay. Wie weit ist es von dir, von deiner Homebase damals bis nach Bochum zur Zeche?
16 Kilometer.
Das ist ja durchaus.
Ist heute die Bundesautobahn 448. Früher war das noch eine ganz normale Straße.
Finden denn immer noch ausreichend Konzerte in der Zeche statt?
Ja.
Ich bin ja nicht natürlich auf dem Laufenden.
Ja, natürlich.
Bist du da ab und zu nochmal?
Ja, Umstände halber, weil mein Sohn in der Nähe wohnt.
Okay. Aber auf Konzerten?
Nein.
Weil viele alte Bands sind ja auch wieder auf Tour, ne? Also ich habe vor 2 Jahren ja Madness in Berlin gesehen, im Tempodrom.
Ja.
Die sind ja wieder am Start, und ich glaube, die The Specials sind ja irgendwie auch mal nochmal unterwegs gewesen, bevor...
aber leider nicht komplett.
Ja, jetzt nicht mehr komplett, klar. Ich kann mich nur daran erinnern, ich war selber nie in der Zeche. Ich wäre beinahe bei einem Konzert gewesen, das abgebrochen worden ist. Okay. Und zwar bei den Toy Dolls. Da gab es dann irgendwie Randale mit den Skins und den Punks.
Ja.
Und da hat ein Kumpel von mir richtig schön einen mit Stahlkappen-Docs von so einer Skin-Frau zwischen die Beine bekommen. Ja. Das war sehr schmerzhaft.
Also wir haben da auch, also wir Root Boys haben natürlich auch andere Konzerte besucht. Also wir haben zum
Ja.
Beispiel, als es die noch gar nicht so richtig in der Öffentlichkeit gab, ein Konzert der Toten Hosen gesehen. Die Vorband waren die Golden Zitronen. Wir haben da das Konzert von King Kurt besucht. Ich
Oh,
weiß nicht,
ganz
ob die,
großartig.
ja, also wir haben wirklich quer durch die Garage Punk haben wir gehört, Hipsters. Wir haben also quasi alles gehört, was eben nicht Mainstream war, also was nicht Phil Collins oder ABBA war, ja.
Ja.
Und du kannst dich dann auch als Root Boy im schwarzen Anzug mit Pork Pie und Krawatte, kannst du dich dann auch amüsieren, wenn dann da der Campino irgendwelchen Blödsinn singt oder die Goldenen Zitronen. Das geht. Mit der
Du
richtigen
hast
Einstellung natürlich.
davon erklärt, den jüngeren Leuten, ich weiß nicht, wie viele jüngere Leute diesen Podcast hören, die meisten sind ja dann doch wieder zwischen, hätte ich jetzt gesagt, zwischen 40 und 65, also
Ja.
fast unser Alter.
Ja.
Diskos, klar. Konzerte bei King Kurt.
Ja.
Gab es das in der Zeche noch, wo die sich von
Ja.
hinten angeschlichen haben?
Ja. Ja.
Und
Und
Mehl?
wo die Tüten gemacht haben mit Salat, Kopfsalat und Milch, Knoten rein und dann sich gegenseitig damit bewerfen. Genau.
Okay, alles
Ja.
klar. Super. Ja, also hier stehen noch zwei Platten von King Kurt nebenan im Raum. Also von daher.
Destination
Ja.
Zululand und die andere?
Ich weiß nicht, müsste ich gucken. Wir
Okay.
haben keinen Plattenspieler mehr, aber
Okay.
zwischendurch King Kurt immer noch mal. Und das ist ja auch das Nächste, weil hier in Hannover gibt es einen schönen Laden am E-Damm und da finden immer noch seit Jahren wieder Psychobilly-Konzerte statt. Also Frenzy oder, ne, also
Okay.
irgendwie kommen da mal
Okay.
vorbei.
Okay. Ja, gerne.
Wir sind ein bisschen abgedriftet in die Musik, was aber nicht weiter schlimm ist, weil es ja auch eigentlich dazugehört und du hast ja gesagt, Ska ist ein wichtiger Bestandteil gewesen, der dich dahin gebracht hast. Bist du all die Jahre durch Roller unterwegs gewesen,
Ja,
bevor wir zum. Okay.
ich bin tatsächlich bis 1989 hatte ich Auto und Vespa und ab 89 habe ich dann mein Auto abgegeben und bin dann nur noch Vespa gefahren.
Ja,
Ja,
und das machst du bis heute.
bis zu dem tragischen 26. Mai 2006, da hatte ich eine Rollerausfahrt mit dem Vespa-Veteranenverein. Und bin auf dem Rückweg von dieser Veranstaltung lebensgefährlich verletzt worden bei einem Auffahrunfall und habe mir, also ganz eklig, habe mir den Lenkkopf in den Unterbauch gerammt, sodass meine rechte Niere geplatzt ist. Und seitdem fahre ich nur noch Dreirad.
Okay. Kannst du erzählen, wie es zu dem Unfall gekommen ist?
Ach, ganz dämlich. Also unfassbar. Es war Regen, es war
Meistens
Aquaplaning.
sind Unfälle dämlich,
Ja,
aber
aber der kriegt Platz 1. Tempo 30, Aquaplaning und ich rutsche auf einem Asphaltflicken, der auf der Straße ist, aus in einer Linkskurve. Und anstatt dann links abzubiegen, bin ich dann geradeaus in einen Volvo-Kofferraum reingefahren mit dem verdrehten Lenker, der dann eben meinen Bauch aufgeschlitzt hat.
okay.
Und das passt jetzt gut noch rein, obwohl es ein bisschen eklig, bei dieser Truppe, mit der ich dann unterwegs war, war unter anderem Andreas Notsch, den du vielleicht kennst, über Blechroller Notsch. Und der war so geschockt, der Andreas, der hat mir dann, 14 Tage später konnte ich wieder telefonieren, nachdem ich aus der Intensivstation rauskam, sagte der Andreas Notsch, ich höre mit dem Rollerfahren auf. Das sah so eklig aus, ich höre damit auf. Und ich habe gesagt, Andreas, das ist totaler Blödsinn. Wenn ich hier wieder aus dem Krankenhaus rauskomme, dann setze ich mich auch als erstes wieder aufs Moped. Also bleib bloß dabei. Und das hat er
Ja.
Gott sei Dank bis heute ja gemacht.
Ja. Welches Dreirad fährst du denn dann?
Ich fahre ein Primavera gespannt.
Ah, okay. Das meinst du mit Dreirad? Ich habe das Foto, wenn du, als du dich gerade angemeldet hast, habe ich es ja gesehen, das Rote.
Genau.
Das heißt, die Niere ist geplatzt. Das
Ja.
heißt, du bist nur mit einer Niere unterwegs jetzt?
Ich bin mit einer Niere unterwegs und deshalb bin ich auch morgen wieder bei meiner jährlichen Untersuchung. Ich muss auf mich ganz schwer aufpassen. Also noch muss ich keine Medikamente nehmen.
Ja.
Mal gucken, wie lange das noch anhält.
Ja, ich drücke die Daumen. Also
Danke.
ich bin Nierensteinträger, ich habe noch beide Nieren, aber Niere ist ein doofes Thema.
Ja, allerdings.
Wir kommen mal zu dem Thema, wo ich ganz viel hier stehen habe, was ich mir heute notiert habe.
Ja.
Du hast ja gesagt, du bist 84 unterwegs gewesen
Ja.
und du bist bis 92 nicht legal gefahren.
Ja.
Du hast aber vorher schon dich mit dem Thema ja nicht nur mit Fahren beschäftigt, sondern du hast es ja in irgendeiner Form auch journalistisch gemacht, über Fanzine. Ich habe vorhin noch mal so ein bisschen ins Buch geguckt und da hast du ja beschrieben, wie die beiden das ins Leben gerufen haben und wie daraus die Motoretta entstanden ist.
Ja,
erzähl doch mal ein bisschen deinen Werdegang, wie du dazu gekommen bist, wie sich das entwickelt hat, weil ich kenne das ja aus der alten Zeit noch, die Möglichkeiten, bestimmte Sachen zu machen, waren da etwas schwieriger. Es war noch viel Handarbeit gefragt, viel kopieren, viel kleben. Ja. Wie ist der Werdegang gewesen für dich?
Also, da muss ich wieder einen halben Schritt noch davor gehen. Wenn wir uns irgendwohin verabredet haben bei den ersten Veranstaltungen, dann gab es immer diese sogenannten Flyer. Ein Flyer ist ein DIN A5-formatiges Stück Papier gewesen, wo dann ganz wichtige Infos zu einem Treffen drauf standen. Und diese Flyer, also ich halte jetzt zum Beispiel mal den vor vom Scooter Run in Bonn 88. Das ist jetzt, kannst du das sehen?
Ja.
Das ist, also da steht drin, da sind zwar Telefonnummern, dann ab 12 Uhr wollen wir eine Custom-Show machen, ab 20 Uhr den All-Nighter. Da stand keine Adresse, da stand nichts drauf. So, wenn wir jetzt also unterwegs waren, dann sind wir wussten nur, an dem Tag passiert irgendetwas in Bonn. Sind dann nach Bonn runtergefahren, in der Hoffnung, dass wir entweder einen Roller sehen oder einen Polizisten, der uns vielleicht was über Rollerfahrer sagen kann. Ansonsten hätten wir, also wir mussten uns durchfragen, wir hatten zero Informationen.
Ja.
Dann haben wir in 1985 vom Vespa Club aus gesagt, wir müssen eine Zeitung auflegen, einen Fanzine auflegen, wo Termine drinstehen, wo Beschreibungen drinstehen, Kontakte oder sonst irgendwas, also so ein frühes Networking. Und dann haben wir jetzt alle 2 Monate so ein Heftchen rausgegeben, der Vespazierer hieß das Ding eben, mit dem Anspruch eben, möglichst alle Informationen, die es überhaupt zu greifen gibt, da reinzupacken. Und das haben wir bis 1989 gemacht. Da war ich gerade bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr ist ja viel Zeit. Und da habe ich dann eben von den Kollegen, die ich in Recklinghausen kennengelernt habe, gehört, dass die eben auch sowas wie ein Fanzine aufziehen wollen, allerdings deutschlandweit. Und dann habe ich mich da angeboten. Die Zeitschrift hieß damals Motoretta Rollerszene Ruhrgebiet und hatte den Anspruch, eben alle Leute im Ruhrgebiet darüber zu informieren, was in Lübeck, was in Wilhelmshaven, was in Mölln, in Bonn, bis runter an Bodensee überhaupt stattfindet und passiert. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe ein bisschen Erfahrung, ich habe so 4 Jahre Club-Zeitungserfahrung, ich würde mich da gerne einbringen. Ja, und das habe ich dann eben auch gemacht.
Ja. Dazu sofort die Frage, heutzutage gibt es ja den Terminkalender im GSF oder manche haben das auf den Seiten nochmal dupliziert. Heutzutage gehst du ins Internet und googelst.
Ja.
Du hast ja gesagt, es war schon schwierig, Orte zu finden.
Ja, ja.
Wie habt ihr damals die Termine zusammengetragen? Habt ihr aufgrund der Runs, wo ihr wart, die Leute, die das gemacht haben, angesprochen, habt Telefonnummern ausgetauscht und habt gesagt, wenn irgendwas ist, ruft mich an, habt ihr Telefonkette gemacht? Wie seid ihr in die Recherche gegangen damals?
Also unser Club bestand zu der Zeit aus überschlägig 50 Leuten. Ja, 50 Rollerfahrern. Und irgendjemand kannte irgendwen, der irgendeine Info hatte. Dann musste man einfach nur noch zurückrufen und sagen, wann ist was, was kannst du mir noch sagen? Und schon hatten wir die Infos zusammen.
Ja, wie habt ihr das Ganze produziert? Habt ihr das mit Schreibmaschine abgetippt, Sachen draufgeklebt, dann kopiert, in der Mitte getackert und dann rausgehauen?
Ja, genau so. Also ich war ja zu der Zeit bei der Bundeswehr. Ich hatte einen Job 5 Meter unter der Erde in einem Bunker und da stand eine Schreibmaschine. Und dann habe ich eben in meiner Nachtschicht die Texte getippt, die wir eben zusammengetragen haben oder die Informationen.
Ja.
Dann hatte ich schon mal ein schönes Schriftbild. Ein Mädel aus unserem Club hatte einen Fotokopierer, der Papa war Zahnarzt, sie hatte einen Fotokopierer. Wir haben dann einfach die Texte durch den Kopierer gejagt. Dann mussten die nur noch gefaltet werden, geheftet werden und dann waren die fertig.
Ja, habt ihr das alles von Hand gemacht oder gab es irgendwann auch die Schritt Richtung Kleindruckerei?
Nein, alles von Hand.
Okay. Also wie man, ich kenne es aus der Schülerzeitungszeit, da hat man das ja auch so gemacht und dann hat man das aber weggegeben und hat wenigstens durch die Werbesachen, die man sich reingeholt hatte, wenigstens die Druckkosten raus und hat es dann für 30 Pfennig verkauft. Also die Fanzine gab es umsonst.
Nee, um
Richtig?
Himmels Willen. Nein, wir sind damals schon sehr großspurig aufgetreten. Wir haben für einen Vespazierer tatsächlich eine Mark, das sind heute 50 Cent, verlangt. Und wir hatten eine Auflage von 300 Stück, haben die dann auch bei den örtlichen Vespa-Händlern ausgelegt. Und die Dinger, die waren in 0, nichts vergriffen.
Ja. Das heißt, ihr habt sie nur ausgelegt. Das habt Versand oder sowas habt ihr nicht
Nein.
gemacht nach.
Nein.
Okay. 300 Stück. Du hast es ja dann bestimmt beobachtet, wenn mit anderen dich aus. Gab es noch andere Fanzines? Ich gehe mal
Ja,
von aus.
ja, ja.
Jeder Bereich in Deutschland, jeder
Ja,
größere Bereich hatte eins. Also das
ja.
Ruhrgebiet hatte einen, Norddeutschland wahrscheinlich und Süddeutschland
Ja,
und.
Düsseldorf hatte die Possessed Scooterist. Dann gab es den Beduinen, sensationell. Dann gab es im Süden eine Zeitung, die hieß Scooter World. Grüße an Ralf Sfehler aus Altötting. Dann, also es gab eigentlich in jeder Ecke so ein Fansign, was so ein bisschen regionaler angehaucht war, aber das erste deutschlandweite Fansign war eben die Possessed Scooterist von Alex Brassel.
Okay, gab es einen Austausch zwischen denen? Wusste man von denen damals schon oder hat man sie sukzessive kennengelernt, dass es das
Du
gab?
lernst die nur auf dem Treffen kennen.
Ja.
Dann hast du ein Heft in der Hand und dann kommt dir einer entgegen, der auch ein Heft in der Hand hat und dann sagst du, was ist das denn? Also so habe ich zum Beispiel Peter Möller kennengelernt, den Schweinchen aus Hamburg. Der
Ja.
hat mir so ein Heft in der Hand gedrückt. Ich habe gesagt, so eins habe ich auch. Dann haben wir getauscht und dann war, ja, dann war das schon da.
Hast du noch einen Bestand bei dir von diesen
Nee.
Heften?
Nee. Ich bin jetzt umgezogen. Ich habe viel entsorgt, also viel dem Recycling zugeführt.
Okay.
Ja.
Also noch nicht mal eins so als für dich als Belegexemplar für bestimmte Sachen
Nö,
aufgehoben.
nö, also okay, da hängen natürlich Erinnerungen dran, aber andersrum ist das auch nur ein Stück Papier.
Ja, wahrscheinlich hat Fatschima noch zwei, drei Sachen zu Hause.
Das ist möglich, ja. Veit Schiemann ist übrigens der Erste, der von mir eine Widmung ins Buch gekriegt hat.
Ah.
Aber das ist eine andere Geschichte. Okay.
Wieso? Können wir. Okay, du hast gesagt, die beiden Jungs haben angefangen, und du hast dich angeboten.
Christoph Wiesberg und Giri
Ja.
Katta und dann waren damals noch Frank Zech und der Dirk Kuhnke dabei, aber dann ab der zweiten Ausgabe nur noch Giri und Christoph, die das Ganze sehr, meiner Ansicht nach, sehr schön aufgezogen haben, auch auf Papas Fotokopierer angefangen haben, dann aber relativ schnell zu einer Druckerei gegangen sind, zu einem Satz gegangen sind. Also das wurde dann schon ziemlich schnell, ziemlich professionell. Ja.
Und wer hat sich um die Anzeigen gekümmert? Die beiden auch?
Die beiden, ja.
Okay. Und die Produktion, wie kann man sich die Redaktionsräume vorstellen? Jeder hat zu Hause gearbeitet und man hat sich ab und zu getroffen, oder?
Ja,
Weil
genau
so
so.
wie wir
Und
es
zwar
heute
genau so.
machen, kann man es ja nicht tun, ne?
Nee, so nicht, aber wir haben uns abgesprochen, wer was, welches Thema bedient, irgendwelche Treffbesuche, du fährst nach Braunschweig, du fährst nach Hanau. So haben wir das dann eben gemacht. Wir haben uns da immer ganz grob abgesprochen und wir haben einfach die Zeitung immer irgendwie vollgekriegt. Also es war kein Anspruch zu Beginn, dass man jetzt unbedingt ein Thema abarbeiten muss.
Okay. Gab es Reisekosten und Spesen? Oder war
Das
das alles
ist,
Spaß an der Freude und auf eigene Tasche?
also wenn das Finanzamt hört ja mit, das war alles auf eigene Kosten.
Okay.
Ja.
Hast du mit den beiden denn heute noch Kontakt? Die Motorräder
Nein.
gibt es ja immer noch.
Pass auf, da muss ich dir zwei Sachen zu sagen. Es gibt die Motorretter noch und die jetzigen Eigentümer waren dann ja davor Angestellte. Die sind der Grund, warum ich nicht mehr dabei bin. Ich bin 2002 ausgeschieden, weil es Differenzen gab im Auftreten. Das Problem ganz groß war, dass die Leute nicht aus der Szene kamen, sondern die haben irgendetwas mit Zweirad gemacht. Also die hätten genauso gut die Motorrad schreiben können oder die Tourenfahrer. Die hatten überhaupt kein Verhältnis zu dem ganzen Thema. Und wir haben uns dann auseinander dividiert. Ich hatte ein Treffen besucht in Berchtesgaden damals, ein Vespa-Treffen, hatte einen Artikel fertig gemacht. Der wurde dann so zusammengestrichen, das waren nachher nur noch zwei Sätze. Es kam überhaupt kein Feeling rüber und da habe ich gesagt, nein, Leute, ich bin jetzt 13 Jahre hier, ich habe es nicht nötig, mich über euch zu ärgern. Bin dann da raus und habe Gott sei Dank 5 Jahre später mit Heiko Grabusch das Rollerfahrermagazin aufgelegt. Ich hoffe, du kennst das. Wenn nicht,
Nee,
dann
kann ich nicht.
das ist
Ich
schade.
bin ja spät, ich bin ja erst, ich sage ja immer, ich bin
Ja.
relativ spät erst offiziell zum Rollerfahren gekommen, nämlich Mitte
Okay.
2000. Von daher sind ja die wilden Zeiten komplett an mir vorbeigegangen.
Ja.
Und wir haben ja vorhin gesprochen, wo ich herkomme, da gab es keine wirkliche Rollerszene. Also im Kreis Dillenburg, Siegen, nix. Also Ska, ja, aber der Einzige, der den Roller hatte, den hat er gewonnen. Und das war eine PK50. Und das war der einzige Rollerfahrer.
Okay,
gut. Also von aber daher das, ja, bin ich damit nicht in Berührung gekommen.
Also das Rollerfahrermagazin hatte den Anspruch der Motoretta, eben die Szene zu bedienen. Und zum Zweiten haben die auch die damalige Scootermatic-Szene bedient.
Ah, okay.
Das ist jetzt eine der Ausgaben, die ich dir gerade gezeigt habe. Das ist die Ausgabe 3. Also wir haben das Ganze von 2007 bis 2011 aufgezogen. 50% davon war eben Szene. Also das, was wir unter Szene verstehen. Ne?
Wobei das ja, wenn ich jetzt so ein bisschen rückblicke auf die Entwicklung beim Vespa Club Hannover, die Vespa-Szene hat ja immer so eine Wellenbewegung gehabt. Ne? Die 50er ganz groß, die 60er ging es noch, dann die 70er runter, dann kamen die 80er wieder ein bisschen hoch. Der Vespa Club von 1989 war ja damals parallel zum Vespa Club in Hannover auf jeden Fall. Die sind 2006 fusioniert. Dann gab es immer eine Hochphase und dann ging auch wieder dieser Knick. Also ich glaube, es gab so 2009, 2010 gefühlt, da war ich ja noch nicht so richtig mit in der Szene drin, aber da gab es auch mal so eine Auf- und Abbewegung noch mal zwischendurch. Habt ihr das dann auch gespürt und war das auch ein Grund, warum ihr dann gesagt habt, wir machen hier den Cut?
Nee, der Cut beim Rollerfahrermagazin?
Ja.
Nee, der war aus finanziellen Gründen. Also ich sage mal, Print ist tot. Und wenn du irgendeine Zeitung auflegst, dann muss die Stern oder Spiegel heißen, aber alles andere ist tot. Und bei der Zweirad-Geschichte war es dasselbe. Die Werbeträger, die großen Anzeigensteller, die sind einfach nicht mehr da und die sind auch nicht bereit, Geld anzufassen. Die sagen, Print ist tot. Ne? Also es ist wichtiger, wenn irgendeine blöde Influencerin sich mal 5 Sekunden auf eine Kimco setzt und dafür Tausende von Euros kassiert, als wenn man eine Szenezeitung wie Rollerfahrermagazin unterstützen würde.
Wobei ich das immer wieder faszinierend finde, ich lese ja nur noch ein Printmagazin, was nicht mit Rollerfahren zu tun hat, sondern die Brand 1. Von Anbeginn, wobei ich jetzt kurz davor bin, das einzustellen, weil es immer dünner und immer teurer wird. Aber wenn ich das bei uns in dem Supermarkt hole, ist da eine Menge an Magazinen da. Ich weiß nicht, wie die sich finanzieren können, weil die Auflagenzahlen, ich kenne sie nicht, die müssen ja in irgendeiner Form da sein. Also neben den Anzeigen musst du eine gewisse eine Größe haben, damit das funktioniert mit Versand. Wie groß war denn am Anfang die Motorretta in der Auflage? Und 1000, zum Schluss, als du raus.
1000 Stück vielleicht. Und zum Schluss weiß ich es nicht mehr. Ich habe, also unter Vorbehalt. Also jetzt bitte keine Anwälte.
Nein, auf den Hals, wir haben keinen Faktencheck hier bei uns.
Kein Faktencheck, deshalb kann ich lügen, was ich will. Wir haben zum Schluss 63.000 gehabt. Also als ich rausgegangen bin, hatten wir 63.000. Das ist eine tolle Zahl.
Ja.
Aber es ist zum Leben und zum Überleben ist es einfach viel zu wenig. Ja. Und du willst ja auch nicht beim OJ Kluger oder beim Ralf Jodl den ganzen Tag auf der Matte stehen und sagen, wir brauchen noch ein bisschen Anzeigenmaterial oder so. Kannst du da nicht irgendwas tun? Nee, die machen ihre Werbung jetzt viel professioneller selber.
Ja, ich habe in deinem Buch ist ja auch Werbung drin.
Ja, in der zweiten Auflage. Zweite Auflage, ja. Bitte. Ja.
Ah, okay. In der zweiten Auflage sind Werbung drin. Die erste kenne ich ja nur, weil du sie vorhin hochgehalten hast. Gibt es einen Grund, warum in der zweiten Werbung
drin ist? Ja, klar.
Die Refinanzierung der zweiten Auflage.
Ja, natürlich. Also der Christoph Wiesbech, der hatte mal den Fehler gemacht. Der hat sich mal bei einem Autovermieter einen silbernen Porsche geliehen. Ja? Diesen silbernen Porsche, den fanden wir alle so geil in der Redaktion. Dann haben wir ein Custom-Feature gemacht mit einem Roller, den wir dann vor diesen Porsche gestellt haben. Und das haben wir dann als Titel gemacht. Und du glaubst gar nicht, was für ein, heute sagt man Shitstorm, was für ein Theater das damals gab. Die Motoretta ist ausgeflippt, jetzt fährt der Wiesbech schon einen Porsche. Also das war unter aller Kanone. Und deshalb ist es tatsächlich so, Zeitungsleute sind meiner Ansicht nach ganz arme Hunde.
Ja, wie bist du denn? Es steht ja in dem Buch drin, dass du auch als freier Mitarbeiter warst. Bist du dann klassisch wie das per Zeile bezahlt worden? Oder?
Ich bin gar nicht bezahlt worden. Ich habe Mit der zweiten Auflage habe ich tatsächlich Tantiem bekommen von dem Buch.
Ja.
Und die Tantiem haben genau dafür gereicht, dass ich an meine rote Primavera einen roten Beiwagen dran gebaut habe.
Ja, das
Also
ist
ich
ja
war ein
sowieso,
ganz
das,
billiger Jakob, ja.
das habe ich mir übrigens auch notiert, ne, weil so ein bisschen so wir haben jetzt über die Auflage von deinem Buch nicht gesprochen, das kannst du gleich noch nennen. Aber es ist ja immer so faszinierend. Ich kenne das ja von anderen Bereichen auch, das ist mit den Taschen. Die Leute denken immer, wenn man sowas macht, dann ist das Unmengen von, bringt das Unmengen von Geld. Und man sieht gar nicht, wie viel Arbeit da drin steckt und was unterm Strich dabei rauskommt. Und eben
Ja.
mal ein Buch zu schreiben, ist halt auch nicht eben mal so. Ich habe das Glück, dass ich einen guten Kinderbuchautoren kenne, von dem ich auch gedacht habe, dass sie eine viel höhere Auflage haben von den wirklich tollen Sachen, die die machen. Und er sagte, das sind so zwischen 30 und 60.000 in der Auflage. Und
Donnerwetter.
du hast ja von Themen gesprochen. Es ist ja nicht so, dass du, wenn du ein Buch für 30 Euro verkaufst und du verkaufst 60.000, dass du dann dementsprechend, ne, die Kohle dafür hast, sondern du kriegst ja nur einen Bruchteil davon. Und wenn du denkst, dass du an so einem Ding länger dran sitzt, wenn du nicht nur schreibst, nicht nur in Anführungszeichen schreibst, sondern auch die Zeichnung machst, dann ist das ein Jahresprojekt.
Es ist vollkommen richtig, was du sagst, aber mir ging es nie ums Geld. Mir ging es bei der
Ja.
Motorretta, beim Vespazierer, beim Rollerfahrermagazin, bei den Büchern, bei den Veranstaltungen, die ich aufgezogen habe, ging es mir nie ums Geld. Also ich habe mich auch gerade zu Beginn der Rollerkarriere, habe ich mich immer über horrende Eintrittspreise geärgert. Zum Beispiel, also jetzt wirst du gleich lachen, sind wir mal nach Aachen gefahren zu den Extensions und da sollten wir 9 Mark Eintritt bezahlen. Und da habe ich mich so tierisch drüber aufgeregt, dass man 9 Mark, also heute 4,50 Euro, ausgeben sollte, um auf dem Gelände zu kommen. Heute, was sind heute 4,50 Euro? Das ist heute ein Würstchen und ein Bier. Ja?
Ja.
Also, wenn überhaupt. Nein, ich bin da vielleicht zu idealistisch rangegangen, aber ich habe gesagt, mir liegt viel mehr daran, eine vernünftige Sache hinzulegen. Also ich
Gut, das.
wollte auf mein Werk stolz sein.
Ja, kann ich nachvollziehen, ist ja bei dem Podcast hier nicht anders.
Okay. Ach, jetzt
Deswegen.
blendest du gerade deine Kontonummer ein.
PayPal.
Ja.
Ich glaube, ich habe ja auf meiner Webseite von dem Blechgedanken ist ja auch ein Spendenbereich, wo man was geben könnte. Ich glaube, 4 oder 5 Leute haben bisher seit es die Blechgedanken irgendwie was über PayPal gespendet, wobei das auch
Sehr gut.
letztendlich egal ist. Also,
Sehr gut.
wie du schon sagst, in gefühlter Idealismus ist ja auch gut, dadurch werden solche Sachen erst ange. Also, wenn sich jemand hinsetzt und aus Idealismus eine Fanzine macht oder eine Custom-Show aufzieht, dann ist das super, ne?
Ja.
Du hast in deinem Buch auch geschrieben, Custom Shows.
Ja.
Ich würde aber nochmal den einmal weil du vorhin das eingeblendet hast mit 20 Uhr Neiter und Custom Show. Wie sahen denn die damaligen Custom Shows aus in den 80ern, wenn das auf so einem Flyer drauf stand?
Erstmal haben die Leute Wert darauf gelegt, dass sie mit dem Fahrzeug selber angekommen sind. Ja, also legendär die Aufkleber von René Leister, Car Sucks. Ja, also Autos nerven. Ganz wichtig, die Leute sind mit dem eigenen Fahrzeug angekommen. Und dann ist dann ein Nightmare on Elm Street bei Schneefall und Regen und Aquaplaning zu einer Custom Show nach Hamburg gefahren oder ach, die ganzen tollen, aus der Erinnerung jedenfalls, die ganzen tollen Roller waren dann alle vor Ort. Ja. Und dann hat man sich natürlich auch ausgetauscht, wo hast du das selber gemacht, hast du das gekauft, hast du das machen lassen. Das war ein ganz spektakulärer Auftritt.
Sozusagen so ähnlich wie wenn man so ein Fernsehen macht, das war alles bodenständig und was man da hat, hat man genutzt, ohne es noch zusätzlich. Wobei gab es dann Leute, die bei dem Regen angekommen sind und dann erstmal nur eine Stunde an seinem Roller gewienert hat?
Habe
Gab es das auch oder hat man die dahingestellt und wie sie
ich
waren?
keine Erinnerung dran. Also ich würde
Ja.
mal behaupten, die haben bestimmt noch sauber gemacht. Also auf dem Titel vom Buch zum Beispiel siehst du ja die Heart in Danger vom Andreas Zülke oder Wegweiser. Der Andreas, der ist ein ganz besonderer Typ gewesen. Der hatte sich vorne ans Vorderrad eine vergoldete Bremsscheibe gemacht. Und wenn man eine vergoldete Bremsscheibe da drin hat, was macht man dann nicht? Bremsen.
Bremsen.
So. Also, wie gesagt, es ist, mein Gott, ne, wie heißt das so schön? Wir waren jung und blöd, ne?
Ja.
Und die Leute, die waren eben tatsächlich auch bodenständig. Wenn dann etwas nicht so perfekt war, wie auch bei den englischen Customs, okay, dann war das eben so. Aber war nicht
Ja,
schlimm. Ne?
ja.
Ja.
In dem Buch beschreibst du eine Custom Show, wo man mit 300 gerechnet hat und Rückflug waren
Sensationell.
1200.
Da machst du dir kein Bild. Das ist meine liebste Erinnerung. 1991 haben wir vom Vespa Club Scooter Boys, Modrophenic Scooter Boys und Motoretta die erste Custom Show im Revier aufgezogen. Und es war so, dass wir gesagt haben, wir mieten einen Saal, der verschiedene Ebenen hat. Auf diese Ebenen stellen wir dann eben Roller, die wir auch, also Roller, die wir vorher schon ausgesucht haben. Die Leute, die da rein wollten in diese Show, mussten 20 Mark bezahlen und hatten dann logischerweise noch eine Freikarte, um reinzukommen. Und wenn das so halbwegs funktioniert, also wir hatten keine Händlerstände oder keine Getränkestände oder sonst irgendwas, dann wird das schon irgendwie funktionieren. So, und dann haben wir kalkuliert, wir brauchen 300 Gäste, dann sind wir bei plus minus null. Wir sind morgens um 6 Uhr dahin gefahren und das Erste, was wir gesehen haben, war ein gelber Ford Transit mit einem Kennzeichen aus Ried im Innkreis. Und die Scheiben waren von innen beschlagen. Da haben wir gedacht, mein Gott, nee, was sind das für Spinner, Österreicher, die morgens am Samstagmorgen um 6 Uhr im Revier, also in Gelsenkirchen, stehen und sich unsere Custom Show angucken wollen. Das ist ja unglaublich. Ich meine, du ahnst es schon, wer es war.
Nee, ich weiß es nicht, aber
Oh, sorry. Christoph Meyer sagt dir vielleicht was? Oder Stoffis Garage?
ja, Stoffis Garage sagt mir natürlich, ist
Oder
auch die Anzeige drin.
Krabbeln aus dem Auto der Stoffi Meyer, also der Stoffi, und sein genialer Counterpart Markus Pfeili Design, sagt dir hoffentlich was.
Das sagt mir
Also
was, ja.
der die ganzen Österreicher Granatenroller lackiert hat. Ja, und die gucken dann mit verschlafenen Augen erstmal raus. Wann geht's denn bei euch los? Und ich habe gesagt, Leute, ey, ich find's so cool, dass ihr gekommen seid. Setzt euch erstmal dahin, wir machen euch erstmal einen Kaffee und ein Frühstück. Ja, und dann waren die 300 Leute, waren eigentlich relativ schnell da und zum Schluss waren es 1200. Also, es gibt Original-Videoaufnahmen aus der Zeit, wenn du dann die Siegerehrung siehst, wo die Leute wirklich wie dicht gedrängt auch zwischen den Rollern standen und einfach total begeistert waren, da haben wir gesagt, Leute, das müssen wir einfach wiederholen. Ja, und das haben wir dann in der Besetzung oder in auch teilweise wechselnder Besetzung bis 1997 gemacht, jedes Jahr.
Ja, wenn ich jetzt mal zurückblicke, Markus hat ja im letzten Podcast erzählt, wie man so vorgeht, wenn man so einen Neiter macht.
Ja.
In den 80er Jahren eine Halle angemietet.
Ja.
Erste Frage, wie einfach war das und was musste die Bürokratie machen, damit das funktioniert?
Ja.
Weißt du noch, wie teuer das gewesen ist und wie haben die Leute reagiert, wenn keine Getränkestände da waren? Heute würdest du ja auch wieder, was du vorhin gesagt hast, einen Shitstorm kriegen, wenn die Leute, wie bei den Open Days bei Zip oder bei Scooter, wenn da nicht ausreichend Essen und Trinken vorhanden ist.
Erstmal war das ja die erste Veranstaltung dieser Art. Das heißt, die
Ja.
Leute sind da hingekommen ohne irgendeine Erwartung. Also das
Okay,
heißt,
das ist super.
die kommen dahin, kriegen etwas geboten, können also nicht enttäuscht werden, weil sie können es ja mit nichts vergleichen.
Richtig.
Gemietet haben wir das tatsächlich über den Revierpark. Das ist so eine Kette von verschiedenen Parkanlagen im Ruhrgebiet. Für, ich sag mal jetzt ganz großzügig 150 Mark, also für ein ganz, ganz kleines Geld. Wir hatten riesig Theater, weil sich vor dieser Halle, da haben sich die Roller gestapelt, da haben die Autos wild geparkt auf dem Rasen und so weiter. Und ich hatte eigentlich 50% damit zu tun, diese ganze Veranstaltung mitzuorganisieren und 50% den Hausmeister zu beruhigen, der gesagt hat, jetzt haben die mir schon wieder was kaputt gefahren. Also,
Ja.
es war eine irre Veranstaltung.
Ja.
Aber hat
Kaputt
riesig Spaß.
gefahren heißt es, gab es Folgekosten oder
Ja
musstet ihr vor
klar,
eine
ja
Versicherung
klar. Nein, nein.
bezahlen oder?
Versicherung. Nein, es gab keine Versicherung. Natürlich mussten wir da was nachzahlen, aber Gott, ist schon so lange her. Spricht man schon gar nicht mehr drüber.
Außer wenn du sagst 20 Euro, was ja ein bisschen mehr ist als
20
neun,
Mark.
20 Mark, was ja mehr ist als 9 Mark. Bei 900 Leuten mehr, hoffe ich,
Nee, nee,
ist
nee,
der
nee,
Sch
nee, nee. Für mich
Ach
steht jetzt
so.
was. Die Aussteller mussten dafür, dass die ihre Karren
Ach
in die Halle stellen
so.
durften, 20 Mark bezahlen
Okay.
und die Die Leute, die sich das angucken, die haben weniger bezahlt. Ich sage, also lass es 5 Mark sein, nur 6
Ja,
Mark. Ich
okay,
müsste mal
alles klar.
nachgucken.
Ja.
Ja. Nein, aber du siehst ja allein schon, die Zeigefreudigkeit, also der Exhibitionismus der Rollerfahrer, dass die sagen, ey, geil, ich muss unbedingt auf diese Ausstellung. Und wenn das 20 Mark kostet, das war sensationell. Und wir hatten wirklich keine langweiligen Kisten da stehen.
Ja.
Also die bekannteste Maschine, die da stand, die dann auch einen Preis für irgendwas gewonnen hat, war die Pussy-Licker von dem Markus Broeks.
Okay.
Ja.
Interessant, dass man, also heutzutage, klar, wenn du einen Händler meinen lässt, musst du dafür Geld bezahlen.
Na klar.
Aber fürs Roller hinstellen, weiß
Ja.
ich gar nicht. Aber schon
Crazy.
interessant, wie du sagst,
Ja.
dass die Leute so
Ja.
viel Exhibitionismus haben, dafür noch Geld zu bezahlen, dass sie ihre Roller zeigen können.
Ja, 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 ja.
Normalerweise ist das ja genau das, was anzieht, ne? Also,
Ja, eben.
um auf das Buch nochmal zurückzukommen.
Ja.
Wie bist du dazu gekommen, das Buch zu schreiben? Also gab es irgendwann einen Moment, wo du gesagt hast, du bist getriggert worden, als du mit 17 da in England warst und hast
Ja.
das da mitbekommen? Warst du danach überhaupt öfters noch in England? Also du hast gesagt, du bist irgendwie
Unzählige
angehalten worden?
Male,
Okay.
natürlich, unzählige Male.
Immer auf Achse.
Immer auf Achse, natürlich.
Okay.
Ja, du hast mich nach dem Hintergrund gefragt.
Ja.
Es gab in 1990 eine Zeitung, die, ich weiß es nicht genau, also ich will es nicht beschwören, aber vom damaligen Rollershop unterstützt
Okay.
wurde. Die Zeitung hieß Der Motorroller. Der Motorroller
Sehr
war,
ausgefallener Name.
ja, ist ein sehr ausgefallener Name, aus dem Invento Verlag. Die Chefredakteurin war Karin Nato-Tröster. Die hatte mich damals auch angesprochen, ob ich nicht das eine oder andere für sie schreiben könnte. Aber ich habe besonders Kontakt zu ihr deshalb gehalten, weil ein junger Mann da zu Wort kam, nach Aussage von Karin aus Köln, der sich darüber ausgelassen hat, wie der richtige Scooterboy zu sein hat. Ich zitiere mal, ich habe es mir extra aufgeschrieben, ist übrigens auf der Rückseite des Buches auch, aber nicht auf der zweiten Auflage.
Okay.
Zum
Schade.
äußerlichen Unterschied ist zu sagen, wir tragen Ranger-Boots und militante Klamotten stabil und für Klatschereien saugeil. Und jeder Mann muss mal kurze Haare haben. Da habe ich mich so drüber aufgeregt, da habe ich erst die Karin angerufen und habe gesagt, pass mal auf, du zerstörst da ein ganzes Klischee.
Ja.
Und zwar ist das ein falsches Klischee, das du da aufbaust, dass wir irgendwelche rechtsradikalen Faschos sind oder so. Also du kannst über mich alles sagen. Du kannst sagen, ich bin hässlich, ich bin blöd, aber sage bitte nicht, dass ich irgendeine Beziehung zur rechten Seite habe. Ich kümmere mich heute zum Beispiel ehrenamtlich um Flüchtlinge und darum, dass sie in die Gesellschaft integriert werden. Aber ich habe keinen Bock auf diese rechtsradikale Geschichte. Und das war eben einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, ich schreibe mal so eine Geschichte nieder und nenne die, damit das ganz eindeutig ist, Rollerjungs. Rollerjungs heißt auf Englisch Scooterboys. So langweilig ist der Titel. Natürlich ist dann die Konsequenz, dass dann die Insider in Anführungszeichen gesagt haben, Rollerjungs ist die deutsche Übersetzung des englischen Buchs Scooterboys von Gareth Brown. Darüber habe ich mich immer tierisch geärgert. Ja, also wenn ich nicht weiß, wie etwas schmeckt, dann probiere ich es. Wenn ich nicht weiß, was etwas ist, dann mache ich es auf. Und in dem Fall war es dann eben so, dass man aus meinem Buch die Übersetzung vom englischen Buch gemacht hat, was einfach nicht stimmt.
Ja,
Das habe
du
ich
hast es
dann
gerade
geschrieben.
angesprochen.
Ja.
Kurze Zwischenfrage. Du hast gesagt, dass das sehr militant rübergekommen ist. Wie hast du das oder wie konnte man das beurteilen? Die klassische Geschichte mit Skins war ja schon immer relativ schwierig. Auch Redskins wurden relativ schnell in die rechte Ecke geschoben, weil für den Normalbürger es für die nicht erkennbar war. Kurze Haare, Bomberjacke, Fascho. Ja?
Praktisch,
Unterschiede
ne?
an Schnürsenkel oder ich habe ein Patch drauf, wo ich bin nicht stolz, ein Deutscher zu sein. Das war so bei uns nämlich auch so 87, 88, wo die ersten bei uns aufliefen. Wie war das damals in der Szene, in der Rollerszene? Also, dass es sie gibt, ist ja prozentual genauso wie als Schwule oder was auch immer da ist. Die sind einfach da. Aber wie ist man damit umgegangen?
Du wirst lachen, ich habe das sogar studiert. Statistische Methodenlehre. In jeder Gruppe Menschen gibt es 5% Idioten. Ganz einfach. Du gehst in ein Fußballstadion, du weißt, da sind 5% Idioten. Du gehst in ein Theaterstück, ins Kino, in die Disco. Es gibt immer 5% Idioten. Und
Mindestens.
wir hatten damals, na, sind schon eher genau 5. Und wir hatten damals, hatten wir auch 5% Idioten. Das waren Leute, die überhaupt nicht die Szene kapiert haben, im Gros, egal ob jetzt VCVD oder Scooter-Szene. Es gab immer 5% Idioten. Also, sorry, 5% Rechte, Rechtsradikale. Ja, und damit musst du dann einfach umgehen lernen und leben. So.
Ja. Konnte man, sind die integriert worden in die, wenn die auf dem Run waren,
Nein.
oder sind die isoliert worden?
Isoliert, ja. Isoliert. Ja. Es gab Schlägereien, selbstverständlich, Alkohol und junge Leute und zu viel Adrenalin, Testosteron, dann bleibt das nicht aus. Sowohl VCVD als auch Scooter-Szenen, aber die sind größtenteils isoliert worden, ja.
Ja. Aber du wolltest noch sagen, wie du zu dem Buch gekommen bist. Du hast dich mit ihr unterhalten und hast gesagt, diese Aussage fandst du falsch, und dann hast du gesagt, du musst einen Gegenpol setzen.
Ja, ich muss einen Gegenpol setzen und es ist ja schön bequem, wenn man in dem größten Scooter-Magazin Deutschlands arbeitet. Hab dann etwas geschrieben, was dann in insgesamt 9 Ausgaben immer kapitelweise in der Motoretta erschienen ist. Also in jeder Ausgabe, ab der Ausgabe 21, steht ein Kapitel drin. Das Ganze wollte ich dann im Buch noch würzen mit zusätzlichen Fotos und Flyern und Erklärungen, Exkursionen und so weiter. Und daraus ist dann das Buch entstanden.
Okay, also Erstveröffentlichung damals über die Motoretta und dann gesammelte Werke in dem Buch.
Genau.
Wie lange hat das, wie lange, also normalerweise, wenn man sich hinsetzt und man schreibt ein Buch,
Ja.
kann halt kurz dauern, kann halt länger dauern.
Ja.
Wie lange hast du ungefähr an dem Buch geschrieben?
Zwei
In
Jahre.
den 2 Jahre.
2 Jahre, ja.
Und wie hast du recherchiert? Auch da war die Zeit nicht mit Internet und Tralala.
Ja, genau. Aber du hast unglaublich viele Leute kennengelernt. In der
Ja.
Zeit von Beginn an habe ich unglaublich viele Leute kennengelernt. Und ich bin so ein Typ, ich möchte gerne die Leute, die etwas bewegen, die möchte ich dann auch gerne mal persönlich kennenlernen.
Ja.
Also, schönes Beispiel, in der Ausgabe, in der letzten Ausgabe, oder was die vorletzte, oder was die mit dem OJ, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ach so, da spracht ihr über den Krüger-Katalog und dann konntet ihr
Ja.
nicht zuordnen. Es gab tatsächlich Anfang der 80er Jahre, ja, so ein Folder, sag ich mal, von verschiedenen Motorrollerteilen, die man kaufen konnte. Und das war dann der sogenannte Krüger-Katalog. Also heutzutage würde man das nicht mal als Altpapier nehmen, so ein schreckliches Ding. Und mich hat interessiert, wer ist Hans Krüger? Und deshalb bin ich einfach am Anfang Mai 89 mal nach Assmannshausen gefahren und habe da Hans Krüger kennengelernt. Also den Typen, der sich dafür eingesetzt hat, dass die deutsche Gemeinde ihre Motorroller mit irgendwelchen sinnlosen Teilen verschönern kann.
Ja. Hast du vorher
Anderes
angerufen
Beispiel.
oder bist du einfach vorbeigefahren?
Nee, ich habe schon vorher angerufen.
Okay.
Boah, jetzt ist die Geschichte nur noch halb so spannend. Oder ich
Okay.
habe Rolf Fauerbach kennengelernt. Kennt ihr heute unter Rita Fauerbach? Habt ihr ihn auch kennengelernt? Also, wie gesagt, ich gehe auf Leute zu, um die dann auch aktiv kennenzulernen, um dann zu sagen, Mensch, du bist so interessant, du bist so spannend, ich möchte gerne irgendetwas mit dir machen.
Ja, es eint
Und
uns ja gerade so ein bisschen. Mache ich ja nicht anders.
ja, du machst das nicht anders, genau. Oder andere Beispiele. Ich muss sie jetzt einfach aufzählen und du musst dann
Ja.
vielleicht sogar Nachnamen wegpiepen. Thomas Siebke aus Düsseldorf ist, glaube ich, auch im Buch genannt, war der erste Deutsche, der eine Wasserkühlung selber gebaut hat für einen PX-Motor. Ja, heute gehst du in irgendeinen Shop und sagst, ich hätte gerne irgendwas mit Wasserkühlung, ich hätte gerne irgendeinen geilen Auspuff. Damals hat der Thomas das selber gemacht. Ja,
Ja.
also wie gesagt, dann geht man auf die Leute zu und lernt die einfach kennen. Und das ist viel spannender, als wenn man sich immer so Infos aus zweiter Hand holt. Oder wenn ich jetzt sage, Guntram, kannst du mir vielleicht mal sagen, wie das da in der Hannoveraner Szene ist? Nee, dann setze ich mich ins Auto und fahre dann selber darunter.
Ja, gehe ich d'accord, ist auch. Aber wie lange hast du Vorrecherche gemacht, also das war innerhalb dieser 2 Jahre.
Innerhalb der
Recherche,
2 Jahre,
Kapitel.
ja.
Das heißt, du bist
So.
doch viel rumgekommen in Deutschland dann?
Ja. Also die angenehmste Zusammenarbeit war mit Martin Driewer aus Oberhausen. Martin hat damals als DJ gearbeitet mit dem Michael Wink. Ich weiß gar nicht, wie die sich nannten, die Two Men of Uncle oder so ähnlich, irgendwo dein Onkel bei Bonn. Martin hat mir unglaublich viel Material an die Hand gegeben, gerade zum Thema Mod. Das wirklich sensationell war und da bin ich ihm heute noch dankbar für. Also der hat mir unheimlich viel da mitgegeben.
Ja, du hast vorhin gesagt, du hast was studiert, wo es mehr um Zahlen ging. Das heißt, du bist Autodidakt, was das Journalistische anbelangt, richtig? Du
Absolut,
bist da so
absolut.
sukzessive reingerutscht und hast das immer ein bisschen perfektioniert. Hast du das Buch auch auf Schreibmaschine geschrieben oder war das dann schon auf, okay.
Das war auf Schreibmaschine. Danke für die Frage. Es war auf Schreibmaschine und das erste Mal, als dann alle Seiten fertig waren, habe ich dann diese kleine Ausgabe als in einer Buchbinderei mir binden lassen. Und als wir dann da dran gegangen sind, das Ding dann fertig zu machen für den Markt, da hat dann ein Mädel aus der Motoretta das ganze Ding nochmal abgetippt. Für den
Okay.
Computer. So, und den.
Das, was du mir vorhin gezeigt hast, ist sozusagen die originalgebundene Ausgabe von dem, das einzige Exemplar in der Richtung mit einem anderen Cover auch noch.
Worauf ich auch stolz bin, ist, das Buch wurde gesetzt und layoutet von Fortisign. Das siehst du, glaube ich, zu Beginn auf der ersten Seite. Der Forti ist ein Scooterboy aus Münster. Ja,
Okay.
also da bin ich auch nicht zu irgendeinem gegangen, sondern wenn einer das Ganze setzen muss und designen muss, dann ein Rollerfahrer.
Was ja auch durchaus sinnvoll ist. Du hast gesagt, du hast das abgetippt. Kommen wir mal zu den Fotos, die da drin sind, weil das interessiert mich natürlich auch. Ich habe es ja in irgendeinem anderen Podcast auch schon mal erzählt. Bei mir fing das ja an mit der Schülerzeitung und eben auch, wie du es gesagt hast, mit Schreibmaschine und Kleben. Dann war die Hochschulzeitung, das war dann schon mit Windows 3.11 und wenigstens tippen am Computer, ausdrucken und dann einkleben, weiterhin und kopieren. Meine Diplomarbeit war ähnlich, auch dann tippen am Computer und Schwarz-Weiß-Fotos reinkopieren mit einem guten Kopierer. Wie bist du zu den Fotos gekommen? So ein bisschen ist ja erklärt, dass ganz viele Fotos, ich glaube, auch von Martin Triever waren, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Auch, ja.
Ja.
Aber da konnte ich auf die Archive von der Motoretta zurückgreifen. Also war zu
Okay.
der Zeit so, auch wieder für die jüngeren Leute, früher hatten wir sogenannte Fotoapparate und da war das Speichermedium ein sogenannter Film, wo man 24 oder 36 Aufnahmen draufpacken konnte. Das heißt, wenn du zu einem Rollertreffen gefahren bist, dann hast du dir bei jeder Aufnahme überlegt, ob du die machst oder die zugunsten eines anderen Motivs machst. Und bei der Motorette hatten wir eben die unglaubliche Fülle, dass wir nicht nur eigene Fotos hatten, sondern Leute uns auch Fotos eingesandt haben. Zum Beispiel ist auf dem Buch auch diese Rückenpatch-Sammlung, die ist ziemlich gegen
Ja,
Ende.
ich weiß.
So, die wurde auch der Motoretta zugesandt. Und dann habe ich
Okay.
gesagt, pass mal auf, ich finde diese Arbeit, die der Typ sich gemacht hat bei diesen Patches, finde ich so genial. Können wir die nicht auch noch mit ins Buch nehmen? Ja, und dann wurde die einfach da reingezaubert. Dass
Wer
das
hat die
dann
gemacht?
später, bitte, das weiß
Wer
ich
hat die
nicht.
Fotos gemacht? Weißt du
Das weiß
nicht?
ich nicht.
Okay.
Nein.
Ich starte jetzt
Vielleicht.
hier mal den Aufruf. Ich habe die gesehen. Ich halte sie dir jetzt. Du kennst die ja natürlich auch von der Qualität von bis. Manche Sachen kann man noch erkennen, manche nicht. Hattet ihr dann die Fotos und habt ihr sie verkleinert oder waren die teilweise
Nee,
auch
nee,
schon
das war
so, wie
so.
sie sind?
Das war so. Das war so.
Okay.
Das war so.
Also wer
Ich war.
immer diese Fotos gemacht hat, kann sich gerne bei mir melden. Ich finde das sehr spannend. Ich habe geguckt, manche Sachen konnte ich nicht mehr entziffern oder erkennen. Manche sind ja einige dabei, die es heute genau noch so gibt. Ne? Also ob das die Tamax sind oder die Welfen oder die Scatman oder irgendwie, was haben wir, die Barretts sind mit dabei. Berserker, da sind ja einige dabei, die immer noch in der Szene unterwegs sind. Viele, die es aber auch nicht mehr gibt. So habe ich es jedenfalls für mich jetzt mitgenommen.
Ja, genau. Genau. Wobei diese Geschichte mit den Colors, die verstehe ich auch nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da leider auch schon zu lange raus. Ich habe jetzt vor kurzem das Buch von den beiden Bandidos-Gründern gelesen, Ziemlich böse Freunde, die in dem Buch auch erklären, wie man mit den Colors umgeht. Und deshalb verstehe ich nicht ganz, dass das Ganze mit den Colors heutzutage noch möglich ist, weil ja der Verfassungsschutz da hinterher ist und verschiedene Colors auch verboten hat.
Ja,
Aber ist ein anderes Thema.
ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist, das ist so die Nische, die das Ganze in irgendeiner Form
Ja.
unterbringt und nicht so,
Ja.
wenn die Leute heute mit dem Roll unterwegs sind, auch wenn sie die Kutten von damals tragen, wir sind ja auch alle Eltern ruhiger geworden.
Echt du? Ich nicht.
Anders ruhiger.
Okay.
Ich gucke mal ganz kurz auf meinen Zettel. Ich habe so ein bisschen mit dem Professional Desktop Publishing, genau, wie ihr es gesetzt habt, hast du gerade erklärt. Mit dem Schwarz-Weiß auch. Habt ihr die dann, du hast die Fotos dann rausgenommen und auch reingeklebt? Oder wie haben sie das dann bei der Auflage gemacht,
Ja,
wo das Bild ist? Ja.
tatsächlich.
Oh, faszinierend. Vor allen Dingen, ich finde das ja immer so schön, wenn man heutzutage, wenn ich aus der Gestaltungsbrille immer so drauf gucke, mit Proportionen und Ausrichtung und sowas, das ist halt noch wirklich so, wie man es von früher kennt.
Danke. Das hast du jetzt, du hast jetzt gerade eben noch die Kurve gekriegt, weil aus heutiger Sicht ist das von der Qualität her, um das mal mit einem Fachausdruck zu belegen, totale Scheiße.
Ja, aber das ist so ähnlich wie mit Architektur. Das versuche ich ja auch immer meine Tochter zu sagen. Es ist immer im Kontext zu betrachten. Man darf sowas nie aus der heutigen Sicht betrachten. Man muss immer gucken, was war damals. Ne? 50er Jahre Bauten sind heutzutage einfach scheiße, aber die waren total wichtig, dass man sie schnell hochgezogen hat. Da war
Ganz
halt
gut.
nicht viel da. Und wenn du früher mit Laserset-Buchstaben gerubbelt hast, dann war das halt einfach so. Ich finde das ja auch geil, was man heutzutage alles machen kann. Ne?
Ich auch, ich auch.
Wobei ich immer sagen muss, das Cover ist schon ziemlich cool. Das könnte man fast, nicht ganz so, aber doch deutlich ähnlich heute auch immer noch umsetzen.
Ich fische nicht nach Komplimenten.
Nein, musst du auch nicht. Also von daher, es geht ja da mehr um den Inhalt.
Genau.
Als ich mache mal, bevor ich noch zwei Fragen stelle, nochmal den Punkt, als wir nach der letzten Episode telefoniert
Ja.
haben. Du hast dieses Buch geschrieben. Das ist
Ja.
jetzt ein paar Jahre her.
Ja.
Wenn du aus der heutigen Sicht das betrachtest,
Ja.
wie sich die Szene weiterentwickelt hat, wie sie jetzt
Ja.
aussieht,
Ja.
juckt es da in den Fingern mal das Buch zu schreiben, Rolleropas?
Nein. Ich hab deine letzte Folge auch verfolgt und ich finde auch Roller Silberlocke oder Roller Männer finde ich auch sehr witzig. Aber Roller Jungs ist tatsächlich die Übersetzung von Scooter Boys. Wir sind Scooter Boys. Ich bin 59. Ich bin also so alt, wie ich und in der Szene noch ein bisschen verbunden, so alt, wie ich die Leute von früher nicht vor mir haben wollte. Nein. Nein, also
Gut.
erstmal gibt's keine zweite Auflage.
Ja.
Die zweite Auflage ist doch schon längst geschrieben und zwar nennt sich das German Scooter Forum.
Ja.
Im German Scooter
Ohne
Forum
Bilder,
habe ich,
richtig.
ja, das soll der Mike machen. Im German Scooter Forum gibt es jetzt mittlerweile eine Überschrift. Ich vermeide extra den englischen Ausdruck. Eine Überschrift, wo man den Verstorbenen gedenkt. Ja,
Ja.
das ist eine ganz neue Geschichte. Ich habe vorgestern noch mit einem Bekannten darüber gesprochen, dass es diese Geschichte jetzt gibt. Alles findet im German Scooter Forum statt. Und ansonsten, Print ist tot. Es gibt jetzt deinen Podcast. Es gibt das German Scooter Forum. Fertig. Was willst du mehr? Du kriegst da alle Infos, die du brauchst. Du kriegst da alle Termine, die du brauchst. Du kriegst ganz wichtig dumme Kommentare, die du nicht brauchst. Ja, also die gesamte Bandbreite der Motorretter, vom Rollerfahrermagazin, von allen Medien, die ich kenne und aufzählen könnte, ist man da Bombe vertreten.
Ja. Aber es gibt ja jetzt immer diese Vorher-Nachher-Betrachtung, wie das damals war, wie das heute ist.
Ja.
Sowas reizt gar nicht.
Nein, überhaupt nicht. Erstmal habe ich nach meinem schweren Unfall einen Hobbywechsel vollzogen. Also für mich war bis 2006 Vespa alles. Ich war im Vorstand vom Vespa-Veteranen-Club von Deutschland, so heißt der ja. Ich war viel auf VCVD-Veranstaltungen, ich war viel auf Großrollertreffen, das kennst du gar nicht. Das ist so eine Szene, die sich abgespalten hat. Die hauptsächlich mit Rollern jenseits der 500 Kubik unterwegs ist. Also Hexagon ist für die noch ein kleines Ding. Also es gibt Szenen, gibt es jede Menge Szenen, aber die flashen mich nicht mehr. Weil, wie
Ja.
gesagt, ich bin schon so ziemlich jeden Gaul geritten, den man sich vorstellen kann. Ich brauche das nicht mehr. Ich habe, wie gesagt, einen
Ja.
Hobbywechsel vollzogen. Ich bin jetzt leidenschaftlicher Gerätetaucher. Ich bilde mich da immer mehr fort und habe dann eben meine zweite große Leidenschaft mit eingeflochten, weil ich gerne reise. Also
Ja.
will die ganze Welt sehen.
Ja. Das eint dich ja mit Sven Beckmann aus Celle, der ja auch seltener noch Roller fährt. Der sieht man auch noch mit Bildern, wo er unterwegs ist und schnorchelt. Entweder in Kaltgewässern in Deutschland oder in ägyptischen oder anderen Gewässern, um da sich weiterzubilden, was das Tauchen anbelangt.
Guntram, du wirst lachen, du wirst lachen. Ich habe auch gedacht, jetzt habe ich so ein exotisches Ding und jetzt treffe ich auf den ganzen Forenseiten der Tauchergemeinde, treffe ich Leute, mit denen schreibe ich dann auch und dann stellt sich raus, als sind ehemalige Rollerfahrer. Also finde
Ja.
ich total witzig, ne? Und auch schon hochdekorierte und hochprämierte Leute. Also ist
Ja.
total witzig.
Du hast gerade vorhin gesagt, du warst auf vielen VCVD-Veranstaltungen. Es taucht ja immer wieder auf und du hast Rothenburg an der Taube ist in deinem Buch auch erwähnt. Das war ja bei dem Podcast mit Charlie auch so, der gesagt hat, er ist dann mal dahin gefahren und hat sich extra einen Anzug mitgenommen und ist dann dahin gefahren, hat sich das angeguckt und ist wieder weggefahren. Die Szene in den 80ern, 90ern, das war ja sehr kontrovers, VCVD und der freien Szene. Wie bist du dann zu den VCVD-Veranstaltungen gekommen? Über die Motorräder und das Interesse daran? Oder über den Veteranenclub schon? Oder wie hast du das wahrgenommen, diese Splitszene?
Also bis ich zur Motorretta gekommen bin, habe ich die VCVD-Treffen als Mitglied der Scooter Boys angefahren und habe dann auch das ganze Thema mitbekommen.
Ja.
Du kannst dir nicht vorstellen, wie wenig tolerant die Vorstandschaft vom VCVD in dieser Zeit war. Ich habe dann über die Motorretta die ganzen Leute von der Industrie kennengelernt, sprich den Marketingleiter von Vespa Deutschland, die mir dann wirklich die Augen geöffnet haben. Du musst dir vorstellen, in der Zeit, 80er, 90er, hatten wir im Vorstand einen Mann, ich nenne den Namen extra nicht, und einen Sportkommissar, ich nenne den Namen extra nicht, die die ganze Geschichte so konservativ aufgezogen haben, so jugendfeindlich, dass es wirklich kein Wunder war, dass die Leute von dem VCVD den Rücken gekehrt haben. Der heutige Vorsitzende ist ja der Christian Laufkötter. Der Christian Laufkötter hieß früher Christian Tasche und war der Vorsitzende der Rollerfreunde Fest Recklinghausen, einer Abspaltung des Ortsclubs VC Recklinghausen. Und der hat als erster die Idee gehabt, dass man auch etwas für junge Leute machen sollte. Also junge Leute, das war zu der Zeit für uns, waren das so 25 bis 30-Jährige. Ja, also eine Spanne, da kannst du heute nur drüber lachen, aber das waren für uns die jungen Leute. Denen wurde damals nichts geboten. Im Gegenteil, du fährst zur Euro-Vespa, also Euro-Vespa für die jungen Leute, das sind die Vespa World Days von früher. Du fährst zur Euro-Vespa nach Kaiserslautern. Es war ein Scheißwetter, es war unmöglich, da hinzukommen. Du warst akkreditiert und wurdest trotzdem nicht reingelassen, weil da irgendetwas mit deiner Kleiderordnung nicht in Ordnung war. Es war eine Katastrophe. Und als ich dann über die Motorretta tieferen Einblick in die ganze Geschichte bekommen habe, da habe ich dann festgestellt, der VCVD muss sich überhaupt nicht beschweren. Er ist selber schuld.
Ja.
Also wenn du mir jetzt das Zeichen zeigen willst, dann sag, sonst
Nee,
erzähle ich
alles
weiter.
gut. Erzähl weiter. Ich linse nur über die Themen, die ich noch habe.
Wir haben 1991 ein sogenanntes Pauls-Picknick gemacht. Das ist eine Veranstaltung, die habe ich organisiert, wo ich auch eben kostenfrei Leuten irgendetwas bieten wollte. Und wir haben einen großen Parkplatz gemietet, um da eine sogenannte Quartermile abzuhalten. Die Quartermile, musst du dir vorstellen, ist einfach nur eine lange Gerade, wo an der
Wie
einen
bei
Seite
den in Bremen lange Zeit gemacht.
zum Beispiel sowas. Das hatten wir 1991 organisiert, am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, damals ganz wichtig.
Zweite
Und
Mal. Nee,
zweite
dritte
Mal,
Mal.
genau.
Nee, warte, nee, gar nicht.
Zweite Mal,
War das zweite
90,
Mal? Ja.
91, ja, so.
Ja.
Und dann haben wir Leute eingeladen, eben über die üblichen Kanäle. Da kamen dann 1100 Leute, die waren alle total happy. Also die Veranstaltung hat sie nichts gekostet. Wenn du wolltest, konntest du mitfahren. Wenn nicht, dann bist du einfach nur da gewesen. Wir hatten einen Bierwagen, wir hatten Würstchen, wir hatten Patches, wir hatten alles. Im Vorhinein habe ich den damaligen Sportkommissar, den Namen nenne ich extra nicht, angesprochen, ob der VCVD in irgendeiner Art und Weise werblich oder sonstig sich daran beteiligen möchte oder uns unterstützen möchte. Ich habe einen Brief von ihm bekommen. Also wenn du dir den heute durchliest, dann würdest du wahrscheinlich dir einen Anwalt holen. Der hat mich in diesem Brief zur Sau gemacht und wenige Jahre später ist der Erfinder der Vespa-Rennszene der VCVD. Da kann ich mich drüber totlachen. Da bin ich noch heute böse drüber, dass man diese heute so scheinheilig die ganze Geschichte aufzieht und damals uns das quasi nahegelegt hat, doch aus dem VCVD auszutreten. Wie war noch die Formulierung? Die Vespa ist kein Rennfahrzeug, sie dient nur der Ertüchtigung der Verkehrserziehung. Wenn du das heute einem sagst, der lacht dich aus. Egal
Ja,
wie alt.
definitiv.
Ja.
Beschreibt Charlie ja auch, als er damals den Vespa Club Celle gegründet hat, die Korrespondenz mit dem Vespa Club Deutschland und den damaligen, die damals so alt waren, wie wir wahrscheinlich jetzt sind, aber vom Mindset halt deutlich älter, dass es da durchaus eine sehr konservative Haltung bestimmter Sachen gegenüber war und dass man das aus der jüngeren Sicht definitiv nicht akzeptieren wollte und konnte.
Guntram, ich bin ja Fan von guten Formulierungen. Und ich habe extra aus dem GSF was rausgeschrieben. Sind nur zwei Sätze.
Ja.
Aber die sagen das so gut. Und vielleicht sage ich dir auch, wer es geschrieben hat. Nur weil da so vereinzelte Autisten auftauchen, ist das schon lange keine junge Leute-Veranstaltung mehr, sondern eine Sozialbaustelle, wo Leute ihre Vergangenheit abfeiern. Also mal über den Tellerrand schauen und gucken, wie zum Beispiel die Schlesierverbände den Floh handeln. Also das fasst für mich, das ist Markus Gruschke von den Hidden Power aus Hagen, das fasst für mich das ganze Thema in zwei Sätzen zusammen.
Ja.
Ja, also entweder bleibt man im Kopf jung oder man war nie jung.
Ja.
Und leider war es so in den 80ern und 90ern, dass da im Kopf Leute waren, die noch nie jung waren.
Ja, wobei ich glaube, heutzutage sind mehr Leute im Kopf jünger geblieben. Die gab es früher auch schon. In allen Jahrhunderten gab es Leute, die jung geblieben oder open-minded waren. Ich glaube, es gibt heutzutage mehr davon, als es früher war, weil man die Möglichkeit mehr gegeben hat. Vielleicht werden die gerade jetzt wieder älter. Also ich habe manchmal so das Gefühl, dass manche Sachen konservativer wieder werden.
Okay.
Vielleicht ist das aber auch eine ganz normale Bewegung wie mit den 5%. Das ist halt immer so. Ja.
Ja.
Ich habe zwei Fragen, die ich direkt anschließen will. Du hast gesagt, Paul's Picknick. Du hast gesagt, Paul ist dein Spitzname.
Ja.
So wie OJ, also Olli, einen Spitznamen hat. Wie bist du zu Paul gekommen?
Da
Und es ist
gibt's
Paul.
Nee, Paula. Die Geschichte ist auch die, ich habe im Vespazierer immer unter Christoph Baton veröffentlicht. Und damals gab es, die Jüngeren werden das nicht kennen, das sogenannte Telefonbuch. Und wenn man dann im Telefonbuch von Gelsenkirchen unter Christoph Baton gesucht hat, dann hat man meine Nummer gefunden. Und dann hat man mich abends angerufen und hat mir erstmal ausgeschimpft, was ich da wieder für einen Scheiß geschrieben habe. Und um dem Ganzen zu entgehen, habe ich dann eben einen Spitznamen, den mein Bruder mir damals gegeben hat, angelegt und Paul Button gibt es im Telefonbuch nicht. Und das habe ich jetzt die letzten, lass mich mal rechnen, 43 Jahre durchgezogen. Also meine Frau zum Beispiel sagt auch Paul zu mir. Ich sage immer,
Okay.
meine Freundin nennt mich Paul.
Ja. Aber warum hat dein Bruder dich Paul genannt? Weißt du das noch?
Nein.
Paulchen Panther? Bist du
Nein,
geschlichen?
nein, nein, nein. Keine Ahnung. Ist aber auch wurscht.
Okay.
Ist aber wurscht.
Und
Ich habe mich
wie?
revanchiert, ich habe ihn Otto genannt.
Okay. Weil er lange blonde Haare hat und immer ganz viele komische Sachen
Du
gemacht hat, oder?
assoziierst immer so um die Ecke. Nee.
Oder Otto Bismarck, weil er irgendwie mit der Pickelhaube durch die Gegend gelaufen
Weil
ist.
Otto ein genauso bescheuerter Name ist wie Paul.
Okay, alles klar. Naja, manchmal ist es gut, wenn man sich die Spitznamen selber gibt.
Okay.
Aber wie bist du zum Vespazierer gekommen? Ich meine, klar, aus Marketing weiß ich natürlich sofort, warum das so ist, aber
Ja.
manchmal sitzt man zusammen und dann fällt was und dann nimmt man das über. Manchmal setzt man sich hin und macht sich komplette Gedanken und will was haben. Das ist ja für mich ein klassischer Marketingbegriff. Ne?
Der Vespazierer?
Ja.
Es gibt eine Werbung aus den 60ern, die heißt nicht lang probieren, Vespazieren.
Ah, okay.
Und meine damalige Freundin Nathalie, die übrigens später den Thomas geheiratet hat, der die Wasserkühlung eingebaut hat, um mal da den Faden zu spinnen,
Ja, okay.
Die Nathalie ist auf den Titel gekommen. Wir haben gesagt, wir machen eine Zeitung, wie nennen wir die? Und dann haben wir gesagt, Rollerrevue oder irgendeinen blöden
50er Jahre.
Nee, und dann haben wir gesagt, ach was, wir nehmen Nathalies Vorschlag, wir Spazierer.
Ja. Ich meine das deswegen, weil es natürlich eine Wortkreation ist aus zwei Begriffen, die man zusammengezogen hat, von Vespa und, ne,
spazieren. Ja, du hast ja auch meine E-Mail-Adresse gesehen. Und,
ich musste ganz kurz, vor allem, weil du mit Paul unterschrieben hast, ich ja. kann das natürlich nicht, weil ich deinen Werdegang nicht kannte. Jetzt ja, okay. weiß ich ihn, für mich bist ja. du halt Christoph, ne, und nicht
ja,
Paul.
Ja, okay, sorry.
Also von daher, na, das ist gut, also ich bin ja lernfähig, also von daher. Okay, das ist abgehakt. Dann habe ich gesehen, ich bleibe ja mal bei manchen Sachen so hängen, wenn ich Sachen relativ schnell durchgucke, wie schnell war denn die PX Scorpion damals? Also sie ist ja in dem Buch angegeben mit die damals schnellst gemessenste Vespa in Deutschland. Kannst du dich noch daran erinnern, wie schnell sie damals war und wie das im Verhältnis zu heute ist?
Nee.
Okay.
Über die Scorpion kann ich dir nur, weil Technik war auch nie so mein Thema. Mich hat mehr die Szene interessiert. Ich habe zwar jede Menge Custom-Feature auch geschrieben für alle Zeitungen, aber nee. Das Einzige, was ich dir sagen kann, die Scorpion ist von Alex Schrah. Und Alex Schrah ist für mich einer, ich glaube, wenn der 100 Jahre vorher gelebt hätte, hätte der die Zündkerze erfunden und den Vergaser erfunden und den Kolbenhub. Also technisch auf allerhöchstem Niveau.
Okay, also wenn jemand ihn kennt, den Kontakt herstellen, ich würde gerne wissen, wie schnell das damals war, gemessen war. Vielleicht hört er selber den Podcast, dann gerne mal bei mir melden, dass wir da mal drüber sprechen können. Was habe ich hier noch? Ach so, was vermisst du in der heutigen Zeit, was du dir damals mitgenommen hast?
Was ich da vermisse? Gute Frage. Ich vermisse jetzt auch aus meiner beruflichen Tätigkeit, ich vermisse Migration, ich vermisse Inklusion, ich vermisse Frauen. Also Frauen nicht im körperlichen Sinne, sondern die Mädels. Ja? Ich weiß gar nicht, ist das überhaupt PC, wenn ich jetzt Mädels sage? Gib mir mal schnell den richtigen Ausdruck dafür. Also was ich vermisse, ist eben eine Präsenz, die früher selbstverständlicher war als heute. Also nichts gegen die Damen, die ich heute sehe, aber das sind dann so mehr Mädels in unserem Alter. Ich sehe zu wenig, ja, soll ich sagen, Nachwuchs. Ich sehe zu wenig jüngere Leute. Ja, also jüngere Leute. Und dann, was das Thema Migration oder Inklusion angeht. Früher hatten wir einen jungen Mann, der körperbehindert war, der hat sich ein Gespann aufgebaut, konnte dann mitfahren. Also der war körperlich behindert, der konnte trotzdem mitfahren. Aber zum Beispiel das ganze Thema Ausländer. Wir haben einen Ausländeranteil in Deutschland, der schon lange zweistellig ist, aber im Thema Vespa-Szene nehme ich die überhaupt nicht wahr. Sorry, also da müsstest du mir mal
war das damals stärker, damals in den 80ern, mit die ersten aus der Gastarbeiterfamilien, türkisch, griechisch?
Nee.
Auch nicht.
War nicht. Mhm. Aber ich sag mal, mittlerweile Migration bedeutet ja nicht nur, dass man da ist, sondern dass man auch dazugehört. Aber in der ganzen Rollerszene, egal welche Szene ich jetzt nehme, ob VCVD oder Scooteris oder die Großrollerszene, da sehe ich so Leute nicht. Und das vermisse ich ein bisschen. Also ein bisschen so ein paar bunte Farbkleckse.
Ja, interessant. Ich glaube, ich werde in den nächsten Monaten auch vor allem bei den Veranstaltungen nochmal einen anderen Blick drauf werfen, um das mal für mich auch einzuordnen, weil darüber habe ich mir persönlich noch keine Gedanken gemacht. Ich kenne zwar den einen oder anderen, also wir haben ja nebenan in Wolfsburg den größten Vespa-Club Deutschlands mittlerweile. Das hat damals Francesco aufgebaut und da sind ja viele, 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 viele Italiener drin. natürlich dem Thema deutlich näher als vielleicht der ein oder andere aus der Türkei oder aus Frankreich. Ja. Wobei die Szene ja in vielen Ländern unterschiedlich besetzt ist. Ne? Also es gibt absolut. Ja Ausländer, absolut. Franzosen, Engländer sind ja, sobald du nicht, ne? Die Welt ist ja voller Ausländer. Ne? Wir sind ja auch Ausländer, sobald wir uns anders bewegen. Aber werde ich mir noch mal einen anderen Blick drauf werfen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall interessant.
Also ich finde Ausländer generell, egal ob ich jetzt in Deutschland unterwegs war oder im Ausland, ich finde Ausländer einfach spannend, interessant, weil die einen ganz anderen Blickwinkel haben. Ich habe gerade zur Anfangszeit, da war ich, wie gesagt, sehr oft in England, habe ich in London den Pete Selly kennengelernt. Pete Selly war damals der Vorsitzende oder der Club-Präsi von den London Bats, also von den Londoner Fledermäusen. Den habe ich öfter besucht und über ihn habe ich dann eben auch Einblicke in den Club bekommen. Da sind Farbige, wie Sepp. Darf man farbig überhaupt sagen? Oder Menschen mit Color oder irgendwie, also die Menschen, die auf jeden Fall, ja, du weißt, wen ich meine, die da so selbstverständlich in der Szene rumtouren, das finde ich angenehm, weil die einen ganz anderen Blick in die ganze Geschichte reinkriegen. Sowas haben wir in Deutschland nicht.
Wobei man ja sagen muss, dass eben auch durch Jamaikaner und ich meine auch die musikalische Entwicklung in England sehr stark geprägt ist eben von der Vielfalt, was wir in Deutschland in der Form gar nicht hatten. Von daher auch die andere Integration da war. Sowohl im negativen wie im positiven Sinne natürlich.
Ja, sehr gut. Du sprichst ein Thema an, was mir auch auf den Nägeln brennt, was ich loswerden muss. Es gibt ja viele Filme in der englischen Szene, die so mit den Jugendbewegungen der 60er, 70er, 80er Jahre spielen. Und der letzte, der rausgekommen ist, war ja der Film The Pebbles and the Boys.
Habe ich noch nicht gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe die Trailer gesehen und sowas, aber ich habe den Film nicht gesehen.
Also der Film soll so etwas von Atmosphäre rüberbringen wie seinerzeit Quadrophenia. Quadrophenia, die Rockoper von The Who. Da ist logischerweise Musik von The Who drin. Also ist das sozusagen ein Selbstläufer. Bei The Pebble and the Boy ist es Paul Weller und The Jam. Aber so aufgesetzt, mich würde nicht wundern, wenn die da sogar noch im Abspann irgendwie Werbung für die Platten von Paul Weller machen. Aber das ist gar nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, da siehst du das cleane, englische, vorurteilsbehaftete Modism. Und das ist total ekelig. Das ist also, das kannst du nicht mit langen Fingern an. Da sind nur weiße Jungs, weiße Mädchen. Die sitzen dann auch nicht auf einer Vespa oder einer Lambretta, sondern auf einer Royal Alloy. Ja? Also der Film, der hat so viele Fehler, der ist so ekelhaft und der wird vom BBC beworben mit, das ist jetzt der Nachfolger von Quadrophenia. Da kann ich nur sagen, ich glaube, Jimmy, der schmeißt sich nochmal die Klippe runter, wenn er den Film gesehen hat, weil der einfach so unfassbar scheiße ist. Oder erklär mir mal, wie man eine Automatik Royal Alloy absaufen lassen kann.
Technisch, ich muss mir angucken. Also du machst mich jetzt heiß, weil er wirklich dann...
Letzte Szene.
Ja, okay. Wenn solche Sachen eben wieder ein bisschen moderner werden oder wenn Leute denken, man muss nochmal irgendwas vermarkten und es nicht Authentizität ist, sondern es geht um andere Sachen.
Ja.
Paul Picknick, 87 bis, also 20 Jahre hast du das gemacht?
Ja.
Okay. Mit wie vielen Leuten angefangen und wie groß war es zum Schluss und wer hat das Ganze, war das auch mit Eintritt dann irgendwann oder hat jeder das mitgebracht, was er wollte?
Nein, die erste Veranstaltung war, wir sind einfach nur mit 30, 40, 50 Leuten irgendwo ins Münsterland gefahren und haben da gegrillt. Das war das erste Pause-Picknick. Ja. Dann habe ich mal so einen Geschicklichkeitsparcours aufgebaut auf einem Parkplatz. Dann habe ich das Rollerrennen organisiert. Also ich habe immer was anderes gemacht. Also die letzte Veranstaltung war in Düsseldorf. Da habe ich eine Schnitzeljacht von Düsseldorf nach Essen gemacht. Da waren Teilnehmer, so 50, 60 Leute. Also es war jetzt nicht so eine Großveranstaltung, aber waren die richtigen Leute da.
Ja. So, wenn ich jetzt so Revue passiere, wir haben uns ja persönlich, aber das klingt alles so ein bisschen auch so positiv getriebener zu sein. Also auch ständig Sachen machen zu wollen und zu können und das auch einfach zu machen und sich auch nicht die Gedanken zu machen, was könnte passieren, sondern einfach mal tun.
Ja.
Auch Spaß an der Freude und anderen Leute lächeln zu sehen.
Also, was mein aktuelles Projekt, das läuft gerade, das wirst du dann wahrscheinlich auch im GSF irgendwann mal sehen. Ich engagiere mich für die Leute vom Vespa-Club von Gelsenkirchen-Feldmark. Die machen in jedem Jahr oder jedem zweiten Jahr so eine schöne Rallye. Ja, und in diesem Jahr machen sie eine Rallye, die geht über 222 Kilometer durch das Ruhrgebiet. Und die haben mich natürlich wie selbstverständlich angesprochen. Hör mal, kannst du nicht eine Station auf dieser, das ist so eine Tourenfahrt. Kannst du mich da nicht, kannst du dich dann, kannst du dir vorstellen, da mitzumachen? Da sage ich, Leute, aber selbstverständlich bin ich dabei. Wenn ihr irgendeine Art Unterstützung braucht, bin ich dabei. Ja,
Ja.
also ich bin gerne bereit, Leuten, die das richtige Mindset haben, zu unterstützen.
Ja. Rallye in dem Sinne klassisch mit chinesischen Zeichen fahren oder eher eine Spaß-Orientierungsfahrt mit Quadrat, Kreis und Dreieck? Oder
Genau,
wie,
keine Ahnung. Also
wie,
ich habe vorgestern mit dem Arndt telefoniert und habe gesagt, was mache ich denn da überhaupt? Und da hat er mir irgendwas erklärt, dass da irgendwelche QR-Codes sind, die man
Ja.
dann auf dem Handy irgendwie aufnimmt. Ich bin, wie gesagt, 59, mit QR-Codes sollen sich die anderen beschäftigen. Ich soll auf jeden Fall an der Zeche Zollverein stehen und soll den Jungs da irgendeinen QR-Code hinhalten. Und die sind
Ah,
dann
okay.
222 Kilometer unterwegs.
Ah, okay. Und wahrscheinlich kriegen Sie dann in dem QR-Code die nächste Zieleingabe, wo Sie hin müssen.
Ja,
Also
genau.
keine Aufgaben erledigen wie, keine Ahnung, Ziel werfen mit alten Schlauchreifen oder
Glaube ich
schätzen
nicht,
der.
ne?
Was ich ja total schön finde, ich bin dieses Jahr bei der zweiten Deister-Rollerfahrt nicht mit dabei, weil das terminlich nicht gerecht mit dem Familienurlaub. Aber bei der ersten war eine meiner Lieblingsstationen, dass man vorab schätzen musste, wie laut, also man hat seinen Roller im Standgas angemacht und musste die Dezibelzahl schätzen, die der Roller hat. Und je weiter man natürlich entfernt war von dem richtigen, weil mit Abstand 1 Meter lang gemessen worden ist, gab es halt Minuspunkte. Also je
Okay.
näher du dran kamst, das fand ich eine sehr, sehr, sehr schöne Variante, wie man auch mal anders so eine Geschichte machen kann.
Ja, wenn du auf irgendeinem der 20 Paul-Picknicks mitgemacht hättest, dann hättest du auch lustige Aufgaben gesehen.
Ja,
Vers
super.
versuche zum Beispiel mal 50 Gramm Kies ohne Waage abzumessen.
Ja.
Ist auch nicht so einfach. Aber okay.
Nee. Ich habe bei meinen Sachen. Ach doch, eins habe ich noch. Warst du damals beim ersten Run in der ehemaligen DDR in Sondershausen mit dabei und hast darüber
Nein,
berichtet?
nein,
Okay.
nein. Aber dafür war ich bei dir in der Nähe in Steinhude.
Bei dem
Spektakulär,
legendären?
bei dem legendären.
Mit, okay. Da war Kalle, glaube ich, auch.
Ach, da waren alle. Da waren wirklich alle. Da waren alle. Das war 87. Ja. Aber in Sondershausen war ich nicht, nein.
Okay. Ich habe bei mir nichts mehr
Gut.
draufstehen. Hast du noch irgendwas, was dir jetzt spontan eingefallen ist, außer dass ich dann gleich zu meinen Abschlussfragen komme?
Ah, ja. Jetzt muss ich ja noch irgendeine politische Botschaft loswerden.
Kannst du, musst du nicht.
Nee, ich hab nichts hinzuzufügen. Ich grüße alle, die mich kennen und alle, die mich nicht kennen und die mich nicht mögen, die sollen mich mal am Arsch lecken.
Okay. Meine Abschlussfragen, die ich immer stelle, ist ja, wenn du einen Sack voll Geld hättest und einen Sack voll
Ja.
Zeit,
Ja.
wo würdest du gern hinfahren? Du hast ja
Ja.
gesagt, du fährst jetzt nur noch Dreirad. Da
Ja.
ist hier ein das, das gibt es ein Gespann, was du noch lieber fahren würdest als das, was du eh schon fährst, was glaube ich
Nein.
schwierig wird.
Nein.
Du bist also
Nein.
wunschlos glücklich, was das anbelangt.
Ja, ich
Was
würde
ist?
vielleicht gerne so ein Royal Alloy Gespann für
Das wird sie abwürgen.
11.000 Euro in Metal Flake.
Aber das wird sie auch abwürgen dann zum Schluss.
Das würde ich dann ja, obwohl es ein Automatikfahrzeug ist, würde ich es abwürgen. Nein, ich habe mein Dreirad und das gehört zu mir wie der Claudia Schiffer, das Muttermal am Mund. Fertig.
Okay. Wobei du eine Frage, die ich doch noch stellen wollte,
Ja.
du hast gesagt, du bist mehr, dein Bruder hat viel geschraubt. Hast du aber auch,
Ja.
du hast auch geschraubt, zwangsweise oder
Ja,
gar nicht?
zwangsweise. Zwangsweise. Also
Und jetzt nicht mehr.
ich kann die Basics, für heute reicht's,
Ja.
aber gerade zu Beginn unseres Clublebens, ich weiß nicht, ungezählte Zylinderköpfe gewechselt, ungezählte Auspuffe montiert, ungezählte Bowdenzüge repariert. Was das Tuning angeht, bin ich der totale Laie, ist aber auch nicht mein Anspruch,
Ja.
weil wenn ich zum Beispiel 93 nach Venlo gefahren bin über die A40, das ist eine Strecke 80 Kilometer, bin ich mit meiner Bockstandard P 200 gefahren in einem durch und habe unterwegs auf dem Hinweg 10 Leute am Straßenrand gesehen, die Probleme hatten, und auf dem Rückweg 8. Also
Ja.
ich glaube, der liebe Gott, der hat sich da was bei gedacht, dass die P200e mit 12 PS auskommt.
Ist jetzt an deinem Gespann auch original alles oder hast du da ein bisschen was, einen kleineren Gang oder sowas, kleinen vierten?
Also, mein Bruder, der ja diese Primavera aufgebaut hat,
Ja.
ist jemand, der aufgrund seiner Ausbildung, also der ist gelernter Kfz-Mechaniker und Kfz-Kaufmann und so weiter, und hat sich immer schon für Vespa interessiert, der hat grundsätzlich immer Originalteile optimiert. Und in dem Fall habe ich einen Primavera-Motor, der aber mehr Leistung rausbringt als ein
Okay.
Standard-Primavera-Motor. Er hat Kanäle poliert, er hat einen anderen Zylinderkopf drauf gemacht. Aber wie gesagt, unterm Strich alles Original.
Ja. Fährt Otto denn noch selber Vespa?
Nein, nein. Otto ist mittlerweile der arbeitet bei BMW und zurzeit ist er stationiert in Leipzig und stellt da gerade diese Batterien her für diese BMW-Autos.
Okay. Fährst du denn jetzt noch lange Strecken, wenn du die Möglichkeit hättest, mit deinem Dreirad durch die Gegend zu fahren? Einmal England umrunden? Oder gibt es da irgendeine Strecke, die du fahren würdest? Oder würde dich das momentan auch körperlich nicht, würde es körperlich nicht gehen?
Ne, körperlich ist nicht der Grund. Es ist tatsächlich Zeit,
Ja,
weil
nee,
wie
aber
gesagt, ich
du hast einen Sack
ja.
voll Zeit, du hast einen
Ja,
Sack
ach
voll
so, ich habe
Geld.
einen Sack voll Zeit.
Du musst dir
Okay.
keine Gedanken über Zeit und Geld machen.
Okay, pass
Was?
auf, ich habe eine Strecke im Kopf, die ich auf jeden Fall machen möchte. Und zwar möchte ich gerne mit meinem Gespann zu meinem Kumpel, den ich schon viel zu lange nicht mehr gesehen habe, Ralfsfehler in Altötting, fahren. Ralfsfehler ist der Gründer des SC Altötting, ist ein ganz lieber Freund und das letzte Mal habe ich ihn gesehen vor 15, 20 Jahren. Den würde ich nochmal mit dem Gespann besuchen fahren. Also das wäre ein Wunsch oder ein Traum, den ich mir dann mit diesen Voraussetzungen erfüllen wollte.
Ja, das ist ein sehr schönes Ziel. Ich drücke die Daumen, dass du entweder mit Gespann runterfährst oder anders.
Genau. Ja.
Dann habe ich für heute keine weiteren Fragen mehr, euer Ehren. Ich bedanke
Ja.
mich total für das Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns auch live und in Farbe,
Ja.
irgendwann mal, wo auch
Ja, ich habe
immer.
dir ja auch schon ein paar Veranstaltungen ans Herz gelegt, wo sich die weite Strecke von dem fernen Hannover lohnt. Ich nutze jetzt schamlos die Gelegenheit und werbe für das Parkhaustreffen in Duisburg-Meiderich, wo das beste Coleslaw und das beste Pulled Pork angeboten wird, was ich bisher gegessen habe.
Okay, das findet aber regelmäßig statt. Also es würde auch 2026 stattfinden.
Das findet in diesem Jahr statt und im nächsten Jahr, hoffentlich.
Ja. Ich frage jetzt hier mal, Stefan Wallenborn, wenn du das hörst, das ist ja bei dir um die Ecke. Also wir müssen wir sowieso mal gucken. Stefan Wallenborn, Vespa Valley, arbeite ja bei einem Dienstleister, also bei einem Unternehmen in Hannover. Und wir haben uns ja über seinen Weltkulturerbe Blechroller-Aufkleber kennengelernt, den ich nachgemacht habe,
Okay.
weil ich den nirgendwo kaufen konnte.
Okay.
Ja, also 2025 weiß ich jetzt schon, das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das alles hinkriegen soll. Es sind so viele Termine, die jetzt schon drin stehen. Plus das, was ich hier gerade mit dir jetzt mache, was ja auch irgendwie noch ein bisschen Zeit frisst. Aber ich habe es mir mal notiert und 2026 ist möglich.
Jetzt muss ich aber trotzdem auch mal was loswerden. Ich finde es total bemerkenswert und beachtenswert, dass du dir die Arbeit machst, 36 Folgen Podcast aufzunehmen. Erstmal höre ich Podcasts sowieso gerne. Dann bin ich froh, dass du das Thema ansprichst. Dann bin ich froh, dass du ab und zu Leute ausgräbst, die ich noch kenne aus der aktiven Zeit, dass du Leute ausgräbst, die total spannende Geschichten erzählen können. Also da muss ich dir mal aus und ich behaupte jetzt einfach mal, ich bin ein berufener Mund. Das finde ich ganz toll von dir. Ich habe
Ja,
mich
danke.
unheimlich gefreut über die Ausgabe von Atina. Ich glaube, das war deine dritte, kann das sein?
Nee, Tina ist sieben.
Siehst du, ist mir auch wurscht.
Egal.
Also Tina Story finde ich sensationell. Ich finde es, ich habe heute die Ausgabe mit OJ, das war die Nummer 5, mir angehört, finde ich unglaublich getroffen. Und dass du
Zinn.
Zinn, sorry, Michael, dass du Michael Zinn ausgegraben hast, der mich auch noch aus der Zeit kennt, wo wir mal ein Feature zusammen gemacht haben. Also die Arbeit, die du dir machst, die ist höchst anerkennenswert. Und vor allen Dingen, du bringst das super sympathisch rüber. Ja, also die ganzen blöden Kommentare, die mich ja vom GSF fernhalten, da bin ich auch
Ja.
vertreten, aber da war ich seit 2016 nicht mehr drin. Aber die ganzen blöden Kommentare, die gibt's bei dir nicht. Bei dir kommt man so super rüber. Das macht einfach Spaß, dir zuzuhören. Und ich
Ja.
wünsche dir und deinem Projekt auf jeden Fall jeden Erfolg, den du haben möchtest.
Dann sage ich ganz herzlich Danke. Mittlerweile kann ich Lob annehmen. Ich habe lange an mir gearbeitet, dass ich das kann. Das konnte ich früher gar nicht. Die Leute würden sehen, ein bisschen sieht man es. Ich glaube, ich bin ein bisschen rot geworden. Weil dafür mache ich es nicht, sondern weil ich auch ich sage ja mal, ich arbeite intrinsisch. Mir macht das total viel Spaß. Ich finde das ja auch spannend, weil ich in der Zeit nicht dabei gewesen bin, in den 80er Jahren. Ich finde das total spannend, das zu hören. Und mich interessieren ja auch eben genau die Geschichten der Menschen dahinter, damit sie, und das ist ja bei OJ auch so, man hat Bilder von Menschen, weil man sie irgendwo mal gesehen hat oder im Kontext hatte, aber die sind ja nicht deckungsgleich. Und ich glaube, für unser menschliches Zusammenleben, du hast ja auch gesagt, dieser direkte persönliche Kontakt ist total wichtig. Du fährst irgendwo hin und lernst die Leute kennen. Das finde ich auch total wichtig, weil es ist ein gemeinsames Miteinander in der Szene zu haben, wo jeder den anderen unterstützt und wo man auch den so nimmt, wie er ist. Authentizität ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil bei mir. Deswegen lasse ich mich nicht sponsoren, weil ich sonst denke, das verrutscht sich dann. Das ist total wichtig. Und da ist es vielleicht eher so, das bisschen mit gutem Beispiel vorangehen.
Sehr gut.
Ja. Danke.
Gut. Stopp.
Schönes
Eins noch.
Schlusswort.
Du sagst immer zum Schluss, wir sehen uns auf der Straße. Wir bei der Motorette haben immer gesagt, keep on scootering. Das ist Englisch und heißt ungefähr dasselbe.
Ja, ich habe es ja von Veit geklaut. Deswegen sage ich auch immer, wir sehen uns auf der Straße, Veit, oder?
Okay.
Tja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Hören wie ich beim Gespräch mit Paul. Ich weiß, natürlich hat Paul das ja auch anklingen lassen, es gibt immer verschiedene Perspektiven auf die Szene, jeder nimmt das für sich so ein bisschen mit. Die Rollerjungs sind keine Kopie des Scooter Boys Buches aus England. Wer die Chance hat, das mal zu lesen, dem kann ich das nur ans Herz legen. Ich fand es auf jeden Fall total schön und ich habe die zweite Ausgabe, da ist ein bisschen Werbung drin. Bei der ersten, die ist, glaube ich, sehr rar gesät. Ich glaube, bei eBay kriegt man die, wenn man Glück hat, für 60, 70, 80 Euro, je nach Zustand. Ich kann nur sagen, es lohnt sich, aus meiner Sicht, vor allen Dingen mit dem Blick, des unverfänglichen Blicks derjenige, der nicht dabei gewesen ist. Und ja, danke Paul für das tolle Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wirklich live und in Farbe, nicht nur am Bildschirm. Es wäre mir in diesem Fall auch eine Ehre. Was erwartet uns im Mai? Ich habe zwischendurch jetzt mal geguckt, die beiden Projekte, die zwei Episoden, die ich in der Planung habe, verzögern sich noch ein bisschen. Ich warte da immer noch auf das ein oder andere Feedback zu dem Thema. Zwischendurch fütter ich das Ganze natürlich mit anderen Themen. Das nächste Gespräch, was ich machen werde, da werde ich so ein bisschen, glaube ich, nicht Buch oder Schreiben verbinden mit dem Rollerfahren, sondern eher, warum man bestimmte Dinge entwickelt oder verkauft. Ich werde, glaube ich, auch ein wenig über Fußball sprechen. Und zwar spreche ich mit Stefan von McLeod, der genauso wie ich Fan einer niederrheinischen Mannschaft ist, über die wir uns bestimmt austauschen werden. Ich will einfach von Stefan so ein bisschen mal erfahren, wie er die Szene, der ist ja auch schon wirklich lange dabei, sieht. Vor allen Dingen, warum er sich in den letzten Jahren auch mit den Sachen, die er auf den Markt gebracht hat, versucht, die Szene zu unterstützen und bestimmte Sachen, die man machen kann zum Konservieren oder zum Aufbereiten, deutlich besser machen kann, als es vielleicht früher der Fall gewesen ist. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf das Gespräch mit Stefan, der weilt gerade momentan auch im Urlaub, müsste bald wiederkommen. Ich würde sagen, freut euch auf das Gespräch und im Juli gibt es auch ein Highlight, aber dazu verrate ich an dieser Stelle noch nichts. Wir sehen uns auf der Straße. Ganz liebe Grüße an Veit Schiemann an dieser Stelle und bleibt gesund, munter und schraubt noch ein bisschen an euren Kisten rum.